So, MC Goldie hier. Ja, liebe Abseits-Zuhörer, lieber Christian, lieber Raphael, erstmal herzlichen Glückwunsch zur 100. Episode und riesen, riesen Respekt, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Absoluter Wahnsinn. Ihr habt ja auch noch ein normales Leben, mehr oder weniger nebenbei. Also aber so viel Zeit und Effort, wie ihr da reinsteckt, ich glaube, es kein Zufall, dass euch so viele Leute zweimal die Woche zuhören, im Discord so viele Menschen sind und auf eure Ratschläge hören und die wissen wollen. Absoluter Respekt.
Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist zum 100. Mal, wie ihr gerade eben schon von MC Goldie gehört habt, Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Start Saturday der Woche 12. Die 100. Wir feiern ja Geburtstag quasi mitten in der Saison. Also herzlichen Glückwunsch an dich, Raphael. Herzlichen Glückwunsch an mich.
Ja, Glückwunsch, wir Christian, haben beide Bock, an dich, oder? Ne? Ja. Ja, definitiv. Ich bin überhyped. Ich habe richtig Bock. Vor allem, weil wir ja über das Programm aufnehmen, was ich bevorzuge. Bin bisher auf mich zugekommen, weil ich wie ein kleines bockiges Kind mich so angestellt habe. Danke dafür auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich. Lass uns loslegen und danke für die netten Worte. MC Goldie habe ich jetzt irgendwie festgestellt. Ich dachte immer Mac Goldie, aber
ja, Mac Goldie.
Ja, bleibt Mac Goldie, ne? Scheiß drauf. Ja, ja. Auf jeden Fall richtig geile Worte. Und ja, zu dem Aufbau der Folge wirst du vielleicht noch ein bisschen was sagen.
Genau, wir werden den Star Sit Saturday etwas anders gestalten, natürlich in gewohnter Qualität, aber wir haben uns zum 100. gedacht, ja, ohne die Leute, die jetzt nachher ganz viele Einspieler liefern werden, zwar unsere Dynasty-Liga. Wir haben uns ja für alle, die ja relativ neu dabei sind, wir haben uns über die Downset Talk, über den Downset Talk Discord-Channel kennengelernt, gefunden, eine Liga gegründet und daraus ist Upside dann entstanden. Und dementsprechend, ja, Jungs unterstützen uns immer, haben uns am Anfang immer super unterstützt und immer noch, ne, also,
ja, also was die Worte was die,
ja, für was, die Worte bist du ja zuständig, genau.
Ja, was die abgefackelt haben, ne, gerade als wir angefangen haben mit dem ganzen Pushen und Verbreiten und ich, also, die haben teilweise Leuten von uns erzählt, die gar kein Fantasy spielen, haben dann in ihren Ligen, wo die spielen, Werbung gemacht und hin und her und der Michael macht das ja heute noch und der hat ja mit der Downset Talk Bundesliga auch eine richtig große Reichweite und erwähnt uns ja da in seinem Podcast, den er hat, auch heute noch, ne? Also die hören ja nicht mal auf mit dem Pushen und ja, also jeder einzelne von denen ist Upside und da werden wir ewig dankbar sein und ja, ist einfach, ja, hat man eigentlich keine Worte für, weil, ne, also dass man da so pusht, ist einfach wahnsinnig und ja, vielen Dank an jeden Einzelnen.
Genau, und stellvertretend für die ganze Community, weil unsere ganze Community ist so geil. Wir haben unter der Woche ja den Upset Bowl Draft für die Finalliga gemacht, was da auch wieder los war, wie viele Leute da zugeguckt haben und ja, sogar zwei Jungs waren drin, also war wirklich eine geile Sache und stellvertretend für diese Community steht unsere Dynasty Liga 10 Jungs plus uns an der Zahl, die uns ihre Starts of the Week genannt haben und die werde ich hin und wieder einspielen. Deshalb wollte ich auch mit einem anderen Programm aufnehmen, weil es da einfacher gegangen wäre, aber so, also ich kann hier nichts einspielen, deshalb werde ich das nachher reinschneiden müssen, falls wir uns wiederholen in dem, was die Leute schon zu ihrer Begründung sagen. Nehmt es uns nicht krumm, aber wir haben die Nachrichten so gut auswendig gelernt, dass es eigentlich kein Problem sein sollte. Deshalb, ja, vielen Dank an unsere Jungs. Ihr werdet es ja gleich alle hören und wir haben Bock, die haben Bock, haben sich gefreut und wir freuen uns, dass ihr geantwortet habt, alle mit der Zahl. Und wir können loslegen, denke ich. Deswegen, die erste News, die ich habe, ist, dass Pittsburgh natürlich verlegt wurde. Ihr werdet es alle mitbekommen haben, weil sonst hätten sie vorgestern schon gespielt, wenn ihr die Folge hört. Und das, was ich so spannend finde, ist, dass die Ravens ihre Facility bis Montag zu haben müssen. Und ja, ich weiß nicht, wie damit umgegangen wird. Also ist ja noch nicht klar, wann das, also doch, das Spiel wurde zuerst mal verlegt, genau, auf Sonntag, nur wenn die jetzt bis Montag ihre Facility zuhaben müssen, dann weiß ich nicht, wie das am Sonntag vonstatten gehen soll. Es ist natürlich auch eine schwierige Situation, weil der Strength and Condition Coach ist mit Symptomen wohl in die Facility gegangen und hat quasi dann in dem Sinne vorsätzlich das Ganze in Kauf genommen, wurde dann positiv getestet, dann eben auch Dobbins und Mark Ingram, jetzt auch Lamar Jackson, also Raphael, ich weiß nicht, was wir damit machen sollen, wir haben noch keine Infos. Ich weiß es nicht.
Ja, ich denke, die spielen nicht. Das sieht ganz danach aus. Und wie die das da in Hand haben, weiß ich nicht. Also ich hoffe, die Fantasy-Plattformen sind gerüstet, dass sie das dann vielleicht, ja, vielleicht wird es ein Mittwochspiel oder ein Donnerstagspiel halt nächste Woche, irgendwie sowas, ja, dass die, ja, ich hoffe, die lassen sich das einfallen, dass wir Fantasy-Spieler, unsere Spieler trotzdem aufstellen können und die dann einfach nächste Woche dazu gezählt werden oder so, ja. Also irgendwie muss man das hinkriegen.
Ja, clever wäre halt einfach eine Woche 18, ne? Denver hat ja jetzt auch zum Beispiel wieder einen Covid-Fall. Bei den Cardinals ist Larry infiziert. Bisher, glaube ich, noch kein anderer. Aber ja, es geht wieder los, wie wir in unserer Dynasty-Gruppe so schön immer schreiben. Also, mal sehen, ne? Es steht ja sogar im Raum, dass irgendwie forfeited wird. Also, dass die Ravens verlieren, weil es ja so irgendwie so eine vorsätzliche Aktion war. Da denke ich mir, ja gut, dann warum durften die Tennessee Titans damals ihr Spiel nachholen? Also, das war ja genauso. Die haben ja auch trainiert während Corona-Auflagen, dies und jenes. Also, keine Ahnung, wo ist da die, ne? Mhm. Wir werden sehen. Also, ja. Ich glaube auch nicht, dass sie spielen werden, aber eine Woche 18 wäre eigentlich das Beste, was uns allen passieren kann.
Wie immer im Fantasy, man muss am Ball bleiben und sich die neuesten News holen. Genau. Anders funktioniert es leider nicht.
Genau. Für Fantasy hätte die Woche 18 dann keine Relevanz. Genauso wie die Woche 17 hoffentlich bei euch. Und dementsprechend, gestern waren auch schon Spiele. Raphael, sollen wir darüber reden?
Ja, die waren eigentlich ziemlich interessant, oder?
Also, ne? Ich fand's auch ganz gut.
Ja, also zwei Teams haben 41 Punkte gemacht. Texans und Washington. Haben damit Dallas und Detroit ziemlich auseinandergenommen. Und ich kann immer nur wiederholen, ich als Giants-Fan stelle immer wieder fest, dass es schlechtere Teams gibt. Und dann freue ich mich immer. Ja, sollen wir kurz zu den Spielern was sagen? Also bei den Houston Texans kann man, glaube ich, sagen, dass Duke Johnson ohne den Touchdown, der echt ein schöner Touchdown war, hat er ja gefangen. Ich glaube, ein 30-Yard-Touchdown gefangen. Ohne diesen Touchdown wäre echt depressiver Abend gewesen für ihn. Aber so hat er wenigstens 15 Fantasy-Punkte gemacht, hat Gott sei Dank uns gerettet. Ich hatte ihn auch relativ hoch, jetzt nicht extrem hoch. Ich habe ja meine Rankings wie immer veröffentlicht, da war er auf Running Back 22. Und wenn man bedenkt, dass es halt keine Bye-Week ist, ist das schon ein stabiler Running Back 2. Also definitiv mindestens mal in die Flex. Von daher, Gott sei Dank, ist das schon mal gut gegangen. Und auf der anderen Seite bei den Running Backs hat man gesehen, dass Adrian Peterson mit 2 Touchdowns seinen Tag gerettet hat. Und das kann halt immer passieren. Für mich war es ein klarer Sit. Also ich hätte keinen von beiden aufgestellt, Kerryon Johnson oder Adrian Peterson. Dass einer von den beiden in die Endzone fällt, war klar, dass Adrian Peterson es dann zweimal macht. Hat dann den einen oder anderen depressiven oder desperate Owner ja glücklich gemacht. Aber was ich krass fand, war, dass Will Fuller, den ich ja noch bei dem Livestream zu dem Upside Bowl Draft Finale, ja noch, wo ich noch gesagt habe, dass Cooks für mich ja mehr Upside hat, weil Fuller ja außer in einem Spiel immer einen Touchdown gemacht hat und da irgendwann die Regression kommen muss, der hat dann einfach mal sich gedacht, okay, mache ich mal 2 Touchdowns anstatt nur einen. Und das war auf jeden Fall, fand ich krass, 32 Fantasy-Punkte für Will Fuller und Brandon Cooks, immer noch 11, also auch sehr, sehr solide, hohen Floor haben beide und die sind beide einfach Every-Week-Starter, ne, mit Deshaun Watson.
Ja, Deshaun Watson, seitdem Bill O'Brien weg ist, boah, ich weiß gar nicht gerade, welcher genau, aber auf jeden Fall Top 4 Quarterback, also das läuft wirklich seitdem und ja, warum auch nicht, ne, sie machen endlich das, was sie sollen, geben Deshaun Watson den Ball und der darf werfen und was anderes käme auch da nicht in Frage. Duke Johnson, hast du alles zu gesagt, gehe ich genauso mit. Auf der anderen Seite, ja, ohne Kenny Golladay nichts los, ne, also Matthew Stafford auch wieder teilweise unterirdisch, hat mir hier und da ein paar Punkte gemacht, aber ja, so zufrieden bin ich ja auch nicht. Und bei Washington muss man natürlich sagen, da waren wir jetzt noch nicht. Antonio Gibson, ich hoffe, ihr habt auf Upside gehört und ihn schon vor der Saison gedraftet. Er, so langsam läuft's, also jedes Spiel ein Touchdown und gestern sogar 3. Ich hab richtig Bock und Antonio Gibson wird mir in meinen Playoffs die Liga gewinnen. Da freue ich mich drauf.
Ja, das war das erste Workhorse-Spiel, ne? Also mit seinen 25 Touches, das erste Workhorse-Spiel und ja, jetzt, also er ist sogar spielbar jetzt gegen Pittsburgh und San Francisco die nächsten Spiele, muss man ihn einfach aufstellen. Er hat diesen Touchdown-Floor im Rushing, wird sogar jetzt im Receiving-Game eingesetzt, also ja, sky's the limit da in Woche 15, 16 mit Seattle und Carolina. Der wird 100% in vielen ja, League-Winning-Teams sein, definitiv.
Ja, ansonsten irgendwas Besonderes, Logan Thomas hat wieder gepunktet, nicht nur als Tight End, sondern eben auch als Quarterback, ist das die neue Taysom Hill-Story? Würde er Alex Smith ersetzen?
Ja, der war natürlich auch Highschool-Quarterback, ist ja klar, Logan Thomas, ne?
Der wurde sogar als Quarterback in die NFL gedraftet.
Ach so, das sogar, okay, war sogar College-Quarterback,
ja, ja,
oder was?
Der war ein guter, an einer kleinen Uni halt, ich glaube Virginia Tech oder sowas war es, also auf jeden Fall auch nicht so klein, aber ja, auf jeden Fall war er auch College-Quarterback ein guter. Ja. Wurde von den Cardinals gedraftet, hat sogar Starts bei den Cardinals gemacht als Quarterback.
Krass. Ach echt jetzt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Das ist ja mega interessant. Okay, deswegen auch das mit Taysom Hill. Das war sogar ernst gemeint wahrscheinlich.
Nee, das jetzt nicht, aber er könnte es, glaube ich. Okay.
Ja, krass. Nee, Logan Thomas, wie gesagt, ich habe den in zwei, drei Ligen und ich starte den jede Woche. Und entweder macht er seinen Touchdown, seine 12 Fantasy-Punkte, oder macht er keinen Touchdown und hat seine 6 Fantasy-Punkte. Ist halt so mit Titans. Ja, man kann, glaube ich, zufrieden sein mit Logan Thomas in der Saison über. Was natürlich interessant war, war Ezekiel Elliott, ne? Der mal wieder einen Fumble verlost hatte. Ich glaube, der mittlerweile vierte in der Saison. Ich glaube, der hatte in den ersten vier Saisons, glaube ich, vier. Und jetzt in der Saison alleine vier. Also, ja, nach seinem Breakout oder seinem, ja, Resurrection Game gegen Minnesota mit seinen 23 Touches und 18 Fantasy-Punkten, war das mal wieder eine grottenschlechte Vorstellung. Und vielleicht jetzt der Zeitpunkt, ihn günstig zu holen, oder sagst du mit diesem Matchup, also mit dem Schedule mit Baltimore, Cincinnati, San Francisco und Philly, willst du eher nichts mit Elliott zu tun haben, oder denkst du, dass jetzt das bei Lauffenster offen, weil man hat es gegen Minnesota ja gesehen, dass er halt seine Touches bekommt, ne? Woche 8 hatte er 20 Touches, Woche 9 22, Woche 11 23, also er hat die Touches, ne?
Ja, ne, ich will damit nichts zu tun haben. Ich revidiere auch meine damalige Aussage, dass er irgendwie immer noch, was haben wir gesagt, Top 10 Running Back ist, weil erstens die Offense ist ein Problem, ganz klar. Und was mich noch mehr beunruhigt, ich habe heute tatsächlich keine Zeit gehabt, mir das Ganze nochmal anzugucken, weil ich ja im Hackathon war, und kann ich nur jedem empfehlen, der sich irgendwie fürs Programmieren interessiert, also hat sehr viel Spaß gemacht, super geil. Aber auf jeden Fall hatte ich keine Zeit, so. Und konnte mir deswegen nicht nochmal angucken, aber was ich gestern so gesehen habe, war, dass Tony Pollard sogar besser aussieht als Zeke Elliott. Ich, wie gesagt, also es kann natürlich das Chase Edmonds Phänomen sein, ne? Ja. Er kriegt eben die besseren Play Designs. Mhm. Aber ja, und das finde ich sehr besorgniserregend. Es gab auch heute bei Twitter, habe ich mal kurz irgendwas überflogen, von wegen, er kriegt 1,8 Millionen pro jeden Fumble oder so. Ich weiß es nicht. Also
sehr stark.
Irgendwie sowas war das.
Ja,
keine Ahnung.
Ja, stimmt.
Also nee, ich möchte damit tatsächlich nichts zu tun haben.
Ja.
Ich wüsste auch nicht, welchen Spieler ich für ihn abgeben sollte.
Ja. Ja, gut, wie gesagt, also für mich wäre so ein kleiner Ezekiel zum Beispiel wo ich sagen würde, in der Range sehe ich dann Ezekiel Elliott. Also so eine mit Running Back 2 immer noch aufgrund der Touches. Dass Pollard besser aussah, ist halt wirklich dieses, wenn der Leadback schwächelt so ein bisschen und dann der andere frischer ist und ein bisschen bessere Looks bekommt und dadurch vermeintlich besser aussieht, das sehe ich nicht. Ich halte Elliott immer noch für einen Top 10 Running Back in Real Life. Und Fantasy-wise, ja, ist halt ein Running Back 2 mit Upside, je nach Matchup. Das Problem ist halt, dass die Matchups sehr schwer sind in den nächsten Wochen. Und da könnte er halt so eher so ein Low-End Running Back 2 sein. Und da könnte man schon überlegen, ihn zu benchen. Aber er hat die Touches, ne? Das ist ein ähnliches Phänomen wie mit David Montgomery, den ich diese Woche gegen Green Bay auf jeden Fall starten würde. Deswegen hast du für David Montgomery getradet, für solche Matchups. Und ja, das ist halt wahrscheinlich der Unterschied, ne? Zwischen Elliott und einem Montgomery oder einem Clyde Edwards-Helaire, dass die halt bessere Matchups haben. Aber an sich, Touches ist King. Und er wird die gegen Baltimore auch wieder seine 20 Touches bekommen. Und deswegen würde ich das schon, wenn man desperate ist auf Running Back, immer noch für Elliott traden, aber ja, wirklich nicht für viel Geld. Also ich sehe so Clyde Edwards-Helaire in der Range ungefähr.
Ja. Also die Leute, die Dynasty spielen, haben natürlich jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich würde zum Beispiel irgendwen, der auf IR ist, für Ezekiel Elliott traden, wenn ich irgendwie gewinnen will. Ne? Das wäre so ein klassischer Move, den ich immer noch machen würde.
Würdest du einen Top-6-Pick im Draft, sagen wir 4-6, für Elliott geben?
Wenn ich jetzt Chancen habe, das Ding zu gewinnen, ja.
Okay, auch wenn du keine Chance hast, das Ding zu gewinnen.
Dann,
du bist so im Jahr, dass du nächstes Jahr angreifen willst, sagen wir mal.
Dann eher nicht, weil Ezekiel Elliott jetzt genau in dem Alter ist, wo alle abkacken, und das sieht man gerade auch, und da wäre ich zu schissig für.
Okay. Und
dann würde ich mir lieber einen geilen Wide Receiver holen im Draft.
Okay, Pick 8 bis 12 in der Range, da würdest du wahrscheinlich schon abgeben.
Geht es schon los, ich habe ja mal eine Analyse gemacht in der letzten Offseason, Top 6 Picks sind wert und dann danach ist nur noch Dart Throw. Mhm. Also von daher, ja. Da würde ich schon einsteigen.
Sehe ich genauso, ja.
Gut, dann haben wir wie immer zu erwähnen, dass deine Raphaels räudige Defense der Woche auf www.lead-blogger.de zu finden ist. Also wer noch Defense streamen muss, guckt vorbei, da werdet ihr fündig. Dann können wir auch direkt loslegen mit unseren Start und Sits. Und ja, jetzt kommt der Punkt, wo ich hier Leute reinschneiden werde. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt andere Stimmen hört als unsere. Wir starten nämlich mit den Quarterbacks und der erste, der dazu was zu sagen hat, ist derjenige, der auch einen Podcast betreibt und zwar den, oh wei, jetzt ist es peinlich, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Mighty Mike.
Group of,
nee.
Auf jeden Fall der Group of Five Podcast von Lulu Martin auf Twitter heißt er, Lions Chest genannt von uns, Lukas Lions Pride. Mich kommt nicht auf den Namen, Mist. Ich wollte mein Gehirn austricksen und so lange was reden, bis es mir einfällt, aber ich weiß es gerade nicht. Aber ihr werdet ihn schon finden. Group of Five Podcast. Mighty Five kann irgendwie schon sein.
Irgendwie sowas. Hatte ich im
Kopf. Genau, deswegen, hier kommt jetzt Lukas mit seinem ersten Quarterback-Start.
Hallo Christian und hallo Rafa. Erstmal Glückwunsch zu eurer 100. Folge. Und ich glaube, ich kann im Namen der gesamten Dynasty sprechen. Wir sind stolz auf euch, ihr Buben. Ihr habt's geschafft. Und euer Podcast ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Fantasy-Football-Welt in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum. Und 100 Folgen sind einfach der Wahnsinn. Und ich freue mich riesig, da irgendwie am Anfang Teil von gewesen zu sein in den Evaluationsprozessen hin zur Folge. Und jetzt habe ich so einen kleinen Tipp für eure Hörer. Gerade in ja, Redraft-Ligen und dann im Streaming-Bereich beim Quarterback, das seid ihr beiden hier immer ganz vorne dabei, was das angeht, würde ich dieses Wochenende Daniel Jones streamen, den Quarterback der New York Giants. Ja, toller Spieler. Der hat sich ein bisschen gefangen und ich glaube, der könnte gegen die Cincinnati Bengals Defense ja, doch durchaus den einen oder anderen Punkt machen. Der hat seine Turnover runtergeschraubt in den letzten Spielen. Ich glaube, die Fumbles sind deutlich weniger geworden und auch die Interceptions. Und zu Fuß ist er momentan einer der gefährlichsten Spieler in New York. Und deswegen würde ich sagen, als Streaming-Option startet Daniel Jones in euren Redraft-Ligen. Schöne Grüße von Lions Pride.
Ja, und Lukas hier direkt, ja, wie soll ich sagen, sehr High Risk, High Reward mäßig unterwegs, ne? Was sagst du zu deinem Quarterback Daniel Jones?
Ja, erstmal Mighty Five heißt der Podcast und
ja, genau.
Hört euch den auf jeden Fall an. Also ich meine, wie man so viel Liebe haben kann für so, also für diese kleine Conferences, wenn man das so sagen kann. Dem gebührt einfach Respekt und hört euch das an, mega krass. Ja, richtig mit Leidenschaft, sehr, sehr geil. Ja, ich kann da gar nicht richtig drauf antworten, weil ich ja Giants-Fan bin und ich einfach zu biased bin. Was man festhalten kann, ist, dass DJ die drittmeisten Rushing Yards aller Quarterbacks hat, ne? Hinter Murray und Jackson mit 384 Yards. Das heißt, er hat einen Rushing Floor von 38 Yards pro Spiel. Das sind einfach mal fast 4 Punkte. Und er gefällt mir gegen die Bengals schon, aber ich bin da ein bisschen am Zögern, weil man weiß halt, dass Daniel Jones kein guter Quarterback ist. Natürlich kennen wir alle die Blake Bortles und Mitchell Trubiskys dieser Welt, die halt trotzdem enorm krasse Fantasy-Stats geliefert haben. Oder auch Taysom Hill, ne, letzte Woche. Aber ich würde dem nicht so trauen. Also Daniel Jones wirklich, wenn es jetzt Richtung Playoffs geht, zu trauen, fällt mir persönlich schwer. Aber vielleicht bin ich da auch zu biased. Wie siehst du das?
Also das, was du am Boden sagst, das habe ich mir auch notiert, er hat am Boden ordentlich zugelegt und ungeachtet seiner NFL-Fähigkeiten macht ihn das halt im Fantasy komplett wertvoll. Ich sehe ihn als Floor-Spieler, soliden Floor-Spieler, aber ich würde jetzt, also der wäre mir zu risky, um ihn zu starten. Ich hätte da zum Beispiel ein paar andere Namen parat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Will Fuller gestartet habe oder einen Antonio Gibson schon im Lineup hatte oder am besten sogar beide, dann reicht mir der Floor von Daniel Jones, ne? Also dann sehe ich das so. Und das Problem ist, ich glaube, dass sie gegen die Bengals, ich glaube, die Bengals könnten richtig verkacken. Und dann wird ein anderer Start interessant, der später auch nochmal kommt. Und das ist meine Prämisse, ne? Wenn die Bengals mithalten können, dann ist Daniel Jones natürlich eine fancy Option, die massig Upside hat. Aber ich wäre da zu schissig für.
Ja, ich wäre da auch zu schissig für. Ich habe jetzt, also deine Antwort kenne ich. Aber ich habe jetzt zum Beispiel einen Carson Wentz vor einem Daniel Jones, weil der mir insgesamt, ich weiß, du wirst es hassen, ne? Aber ich sehe Carson Wentz über Daniel Jones, weil er einfach, ja, weil er auch seine Boom-Games hatte, ne? Und Carson Wentz hat schon so seinen 14, 15 Punkte-Floor und den hat Daniel Jones nicht so ganz. Da ist schon meiner Meinung nach eher weniger Floor als schon eher Boomer Bust.
Also wenn Carson Wentz gegen die Seahawks nicht liefert, dann weiß ich auch nicht.
Ja, eben. Es ist halt ein geiles Matchup. Und im Fantasy sind halt Interceptions nicht so schlimm. Und deswegen habe ich Carson Wentz immer noch auf Quarterback 17. Also immer noch relativ hoch dafür, dass er halt komplett schlecht spielt. Aber ja, gegen die Seattle Seahawks, ja, ich sehe schon irgendwie, dass er da seine 250 Yards macht. Vielleicht 2 Touchdowns, 3 Touchdowns, vielleicht am Boden noch ein Touchdown oder so. Dann könnte das trotzdem noch ein guter Abend werden für Carson Wentz. Und bei Daniel Jones könnte das Spiel halt schnell gelaufen sein. Und dann könnte er irgendwann, weißt du, also der hat ja schon 7, 8, 9, 8, 10 Fantasy-Punkte aufgelegt in dieser Saison. Also von einem richtigen Floor würde ich da bei Daniel Jones nicht sprechen, obwohl die letzten Wochen ja schon ein bisschen besser aussehen, aber gegen Washington zum Beispiel auch mit 10 Punkten. Also ich sehe da bei Carson Wentz dann doch mehr Floor und Upside.
Okay, dann haben wir den nächsten Start und den nächsten Start präsentiert euch der liebe Taki.
Okay, here we go again. Aus meinem Dynasty-Team die Starts of the Week. Auf Quarterback hatte ich die Auswahl zwischen Derek Carr, Alex Smith, Carson Wentz und Matthew Stafford. Ich entscheide mich für Derek Carr gegen Atlanta. Denke, bei seiner aktuellen Form und gegen Atlanta sind da durchaus einige Punkte drin.
Ja, und hier bin ich jetzt tatsächlich eher dabei. Also vielen Dank, Taki. Hier bin ich eher dabei. Taki hat sich übrigens richtig viel Mühe gegeben. Da kommen noch ein paar mehr Sachen von Taki. Der hat ja, wie ihr gerade gehört habt, ich habe vergessen, das zu erwähnen, dass Taki etwas anders gemacht hat. Der hat es ein bisschen auf seinen Kader bezogen. Kann man aber durchaus, denke ich, einiges von mitnehmen. Deshalb viel Mühe gegeben. Kommen noch einige Spieler von Taki. Der Rest hat, glaube ich, immer nur ein Start of the Week und Jan auch noch ein Start und Sit. Aber genau, das der Vollständigkeit halber. Taki mit Derek Carr jetzt, das kommt mir eher entgegen. Da bin ich eher ein Fan von, weil ich glaube, Matt Ryan wird natürlich jetzt wieder eskalieren, weil ich ihn diese Woche mal nicht als Start genannt habe. Und von daher, denke ich, passt das einfach. Ne? Matt Ryan, wenn Julio Jones hoffentlich dann auch spielt, wird Punkte auflegen. Damit muss Derek Carr automatisch Punkte auflegen. Bei Derek Carr ist auch noch die Sache, dass er in Domes komischerweise echt viel besser ist als Outside. Er hat dieses Jahr ein gutes Jahr, würde ich sagen. Von daher passt das. Ich bin da voll und ganz bei Taki und sage, Derek Carr passt für mich.
Ja, Taki, der vierte Champion aus unserer Dynasty. Ich bin, ja, du hast schon gesagt, also wenn Matt Ryan es schafft mitzuhalten, dann bin ich da auch, also ich hoffe, Julio Jones spielt, dann wird Matt Ryan da schon mehr mithalten können als ohne. Aber ich habe Derek Carr auch diese Woche auf Quarterback 10. Das heißt, ich bin da ganz bei Taki. Die Falcons sind einfach sehr, sehr schlecht. Ne? Erlauben bisher 30,4 Fantasy-Punkte pro Spiel an Quarterbacks. Das sind die 6 meisten insgesamt. Und Carr kommt halt auch von einer sehr, sehr guten, soliden Woche, ne? Also 23 Completions für 275 Yards und 3 Touchdowns gegen Kansas City. Das zweite Mal sehr viele Punkte gemacht gegen Kansas City. Also Derek Carr ist einfach in einem sehr guten System, ne? John Gruden gibt ihm gute Looks. Und John Gruden ist, so crazy er irgendwie nach außen hin wirkt, halt ein sehr, sehr guter Playcaller. Und ja, die ganze Chemie passt da anscheinend. Und auch wenn er nicht viel auf Wide Receiver wirft, darauf komme ich später noch drauf zurück, ist er halt wirklich eine gute Option auf Quarterback und vor allem dann natürlich gegen die Falcons. Also für mich auch ein sehr, sehr guter Start, ja.
Ja. Sehr gut. Damit haben wir die Quarterback-Starts von unseren Jungs. Ich hätte noch einen, ich habe mir überlegt, was machst du zur 100. Folge? Ne? Zur 100. Folge habe ich mir gedacht, wir sind jetzt auf dem Playoff-Kurs, nimm doch Spieler, die wirklich keiner auf dem Schirm hat und die komplett eskalieren können. Und da bin ich jetzt natürlich ein bisschen raus, weil ich habe mir hier einen Spieler notiert, auf den ich echt gehofft hatte, wenn die Ravens eben nicht so blöd gewesen wären. Tyler Huntley hatte ich mir notiert, weil wenn RG3 nicht starten wird und wenn ihr jemanden braucht, um Fuller und Gibson zu schlagen, dann Tyler Huntley. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass Huntley richtig eskaliert, wenn er spielt. Huntley ist ein mobiler Quarterback, der mir vor dem Draft ziemlich gut gefallen hat, kommt von den Utah Utes. Schöne Grüße an James. Armstrengs ist gut, sein Decision-Making ein bisschen off. 2019 hat er ein PFF-Grade von 90,4 gehabt. Das ist der viertbeste Quarterback in Offensive- und Passing-Ranks nach Burrow, Hurts und Tua. Von daher, ich glaube, der wird richtig eskalieren, wenn er mal spielt. Aber das ist natürlich jetzt hinfällig, weil ja neben Lamar Jackson eben nicht nur Lamar Jackson out ist, sondern irgendwie die ganze Mannschaft. Und ja, schade, schade. Hast du noch irgendwelchen Start oder Sit, den du empfehlen möchtest?
Ja, ich habe einen natürlich. Den, ja, den man, ja, man muss ihn nennen. Es ist Taysom Hill at Broncos. I'm sorry.
Ach, ja.
I'm sorry. 24 Fantasy-Punkte gegen die Falcons. Wir wissen es alle, ne, mit seinen 2 Rushing-Touchdowns. Ja, was soll ich dir sagen, Christian? Es tut mir leid, ne? Die Broncos haben bisher 7 Mal über 18 Fantasy-Punkte an Quarterbacks abgegeben. ich weiß, es könnte wirklich so ein Spiel sein, wo Taysom Hill ja in der zweiten Halbzeit oder im dritten Viertel oder direkt im ersten gebencht werden kann. Ja, es kann sein. Aber ich habe so das Gefühl, dass Sean Payton das durchboxen will. Und ich glaube, Sean Payton wird Taysom Hill auch 2, 3 Interceptions verzeihen. Und aus diesem Grund, wirklich aus diesem Grund, dass ich glaube, dass Sean Payton es unbedingt durchsetzen will, sehe ich Taysom Hill als guten Starter, und ich habe ihn auf Quarterback 13, weil er einfach einen Rushing Floor hat und ja, Rushing Touchdown Floor hat. Und ja, wenn man desperate ist und vielleicht, oder wenn man Quarterbacks hat mit schlechten Matchups, ne, wie zum Beispiel jetzt ja, Jared Goff oder so, dann ja, ich würde Taysom Hill spielen, tatsächlich.
Ja, ich bin da raus. Ich habe keinen Bock auf Anteile an Taysom Hill. Nee, da bin ich raus. Er sieht diesmal eine gute Defense, von daher wird er ordentlich reinscheißen. Und ich hoffe ja, diese Woche kommt dann schon James Winston, damit wir ihn nochmal alle von Waiver aufnehmen können. Aber ihr werdet es am Dienstag dann meinen Rant hören, in der 101. Folge. 101. Folge.
Wie haben wir es eigentlich geschafft, so schnell auf 100 zu kommen? Das ist echt krass, ne? Also wenn ich so ja, überlege. Ja,
2 Folgen die Woche, ne?
Ja, aber auch so, ne? Das ist irgendwie wie im Flug vorbeigegangen, ne? Das ist echt krass. Ja, stimmt.
Wir haben in der Offseason keine Pause gemacht.
Ja, es ist echt krass, ne? Wir haben echt wirklich keine Pause gemacht, wir haben es komplett durchgezogen. Ich glaube, dieses Jahr werden wir uns eine kleine Auszeit nehmen, weil ja, wir haben wirklich auch dieses Jahr wieder sehr, sehr viel Content gegeben, ne? Auch bei Leadblogger und hin und her. 2 Wochen also 2 Folgen die Woche, und ich glaube, dieses Jahr werden wir uns mal ja eine Auszeit gönnen, weil war schon sehr exhausting, wie der Amerikaner sagt.
Ja, sonst kommt irgendwann die Scheidung auf jeden Fall.
Das auch.
Ja. Aber gut, wir machen jetzt erstmal noch weiter, keine Pause, denn wir haben noch ein paar Running Backs, Wide Receiver und Tight Ends, und wir machen jetzt weiter mit den Running Backs.
Aber ich wollte noch einen Quarterback-Sit sagen.
Doch noch, ja.
Ja, weil ich muss ihn einfach nennen, weil ich weiß nicht, also vielleicht sehe ich es einfach auch zu kritisch mit Baker Mayfield. Er hat ein gutes Matchup, ne? Ist keine Frage. Also, das muss so, also Jaguars sind halt sehr, sehr schlecht in allen Belangen. Und das müsste eigentlich das Spiel sein, wo du sagst, okay, Baker Mayfield ist eine Streaming-Option. Aber der Typ hat es einfach nicht hinbekommen gegen sehr, sehr gute Matchups, ne? Er hat gegen Dallas 15 Fantasy-Punkte gemacht. Er hat gegen die Raiders 7 Fantasy-Punkte gemacht. Er hat gegen Houston 5 Fantasy-Punkte gemacht. Er hat gegen Philadelphia 6 Fantasy-Punkte gemacht. Gut, kann man sagen, okay, die letzten 2 Spiele waren auch ein bisschen Wetterschuld, aber nicht in der Form. Also du kannst nicht. Also wie viel Upside hat ein Baker Mayfield, der irgendwie in Woche 2 16 Completions hatte, in Woche 3 16 Completions, in Woche 6 10 Completions, Woche 8 12 Completions. Also wie viel Upside hat ein Baker Mayfield, wenn das Team einfach nur laufen will? Den ganzen Tag einfach nur laufen will. 3rd and 8, laufen. Einfach laufen. Wir laufen das ganze Spiel, und da frage ich mich, wie viel Upside kann so ein Quarterback haben? Und deswegen ist Baker Mayfield trotz des Matchups für mich einfach ein Sit.
Carson Wentz oder Baker Mayfield?
Ja, Carson Wentz, safe.
Okay.
Aber da musst du, sag du mir.
Keinen von den beiden, also da finde ich das. Wobei, du sagst ja schon alles, Baker Mayfield hat immerhin noch ein, ja, ich wäre trotzdem eher bei Baker Mayfield, ich bin dabei, das sollte man im Fantasy-Football übrigens nie sein, deswegen hört nicht auf mich in dem Fall. Dann können wir weitermachen mit unseren Running Backs, und auf Running Backs haben wir unseren Champion als ersten eingeblendet, also jetzt kommt unser Champ, viel Spaß.
Hey Christian, hey Rafa, hier ist der Champ aus Landau und ich melde mich von der Tabellenspitze unserer Dynasty. Ja, als wir uns damals gegründet haben, dachte ich, boah, einfach ein paar Fantasy-Hats, aber mittlerweile habe ich gelernt, Fantasy ist Life und Dynasty ist Family. Und unsere Familie hat letztes Jahr ein Baby geboren, und das ist euer Podcast. Der wird nach nicht mal 1,5 Jahren schon 100, und dazu gratuliere ich euch natürlich herzlich und wünsche euch, abgesehen von Playoff-Wins gegen mich, nur das Beste. Macht weiter so, ich habe noch keine Sekunde verpasst, ich werde keine Sekunde verpassen, ich liebe euch. Ja, ihr wolltet noch einen Start der Woche hören, das kann natürlich kein anderer sein als Wayne Gallman, nicht nur, weil er mich zum Titel in unserer Liga führen wird, sondern auch, weil das Matchup gegen Cincinnati diese Woche besonders juicy ist. Offensiv wird da gar nichts gehen, und deswegen wird Gallman die ganze Zeit auf dem Platz stehen, alle Touches bekommen, 20 Touchdowns machen, 100 Fantasy-Punkte, nee. Aber 14 bis 15, 16 Punkte kann man von ihm erwarten. Er hat die letzten 4 Spiele gezeigt, dass er der Go-To-Guy ist. Ist ja auch kein anderer da, wer soll es sonst machen? Er wird wieder einen Touchdown machen, ein paar Yards, 1, 2 Bälle fangen. und mir den Sieg diese Woche bringen. Liebe Grüße an euch und natürlich an die Community, an die Dynasty. Ich liebe euch, bleibt wie ihr seid und bis.
Ja, und unser Champ, vielen Dank an dich, Lukas, kennt sich aus, weil das ist derjenige, den ich eben gemeint habe bei Daniel Jones, den ich eher starten würde. Und das ist eben, ja, wie ihr schon gehört habt, Wayne Gallman. Ich denke, die Bengals sind ein gefundenes Fressen für Running Backs, ne? Die erlauben auch gerne mal ein paar hundert Yarder. Also Gallman ist dazu die letzten Spiele auch echt zuverlässig, in Anführungsstrichen, weil er macht immer Touchdowns, ne? Alleine durch Yards kommt er nicht, aber er ist eben auf die Touchdowns angewiesen, ja. Und ich glaube, dass er die auch weiterhin gegen die Bengals erzielen wird. Von daher bin ich da ganz bei Lukas und glaube, Wayne Gallman ist jetzt für diese eine Woche noch ein sicherer Start.
Ja, definitiv. Über Yards kommt er nicht, hast du vollkommen recht. 34 Yards, 44 Yards, 68 und 53 Yards. Genau, aber jeweils halt immer einen Touchdown gemacht, in Woche 10 sogar zwei Touchdowns. Ja, also musst du aufstellen, für mich auch. Wayne Gallman, ein klarer Starter. Ich habe ihn auf Running Back 21. Vor Leuten wie Duke Johnson, vor Leuten wie Giovanni Bernard oder Jonathan Taylor, weil er einfach ja den Workload inne hat und er ist da der klare Leadback. Ja, so traurig das ist, ist Wayne Gallman halt eine Fantasy-Option. Er ist wirklich kein guter Running Back, aber Opportunity kills und ja, für mich auch ein Start gegen Cincinnati Bengals. Er hat einfach einen Rushing Floor und wenn er da ganz alleine mal eine Goal-Line ist, dann ja, keine Frage, startest du den.
Genau. Der zweite, obwohl komm, wir bauen zwischendurch mal was von mir ein. Ich hatte überlegt, ob ich in unserer 100. Folge, ob ich einfach mal Ty Johnson nennen sollte, weil Michael Pirine ist out, ne? Frank Gore wird da der, ja, wahrscheinlich der alleinige Workhorse-Back sein. Aber wenn einer rein, ich habe ja eben gesagt, ich will Spieler nennen, die keiner will, aber die high, super high risk und ordentlich Reward sind, Ty Johnson, Leute. Der wird diese Woche klicken.
Aber du weißt, wenn du sowas machst, ne, dann kommen Leute und fragen dann ernsthaft so Fragen wie, ja, Ronald Jones oder Ty Johnson oder so, ne?
Ja, also okay, Ty Johnson schmeißt ihr nur rein, wenn ihr komplett desperate seid und nicht wisst, was ihr tun sollt. Das, denke ich, sollte klar gewesen sein. Wer, bei wem ich das anders sehe, ist Selvin Ahmed tatsächlich gegen die Jets, also auf der anderen Seite dann. Wenn Miles Gaskin, nicht, ne,
doch.
Ich verwechsel immer Gesicki und Gaskin, ja genau. Falls mal Gaskin weiterhin out ist, dann ist es natürlich eine sichere Option für mich. Aber jetzt machen wir weiter mit Tucky. Nochmal. Diesmal auf Running Backs.
Auf Running Back habe ich die Auswahl zwischen Nyheim Hines, Sanders, Clyde Edwards-Helaire, Rex Burkhead, wobei der verletzt ist, Duke Johnson und Gaskin und McCaffrey auch leider verletzt. Da entscheide ich mich für Nyheim Hines gegen Tennessee. Denke, ist ein ganz passables Matchup. Tennessee's Defense auch nicht so sattelfest. Sanders hat ja ein bisschen Vertrauen schon verspielt gehabt aufgrund der letzten Spielzeiten. Edwards-Helaire hat, glaube ich, das schwerste Matchup gegen Tampa Bay.
Ja, vielen Dank zum zweiten an Tucky. Was sagst du zu Nyheim Hines, Raphael?
Boah, Colts Backfield, ne? Damit kannst du mich jagen auf jeden Fall, weil ich weiß nicht mehr genau, was die genaue Quote war von Frank Reich, aber irgendwie sowas wie, ja, heute war halt mal Jonathan Taylor dran oder wir sind irgendwie, ne? Also heute war, das Spiel hat uns das halt so diktiert, irgendwie nach dem Motto. Ey, keine Ahnung, wer jetzt in dieser Woche da irgendwas, wer da jetzt die meisten Carries sieht, weiß ich nicht. Ist es Jonathan Taylor, kriegt eine Goal-Line dann auf einmal Jordan Wilkins die Carries, bekommt Nyheim Hines auf einmal wieder die Hot Hand. Für mich sehr undurchsichtig und wie gesagt, in diesen wichtigen Wochen für mich keine Option. Weder Jonathan Taylor, noch Nyheim Hines, noch Jordan Wilkins. Für mich wirklich eher die Desperate-Spieler. Wenn ich einen starten würde, dann Jonathan Taylor, weil er halt im letzten Spiel halt der Workhorse war. Aber es kann sich jederzeit ändern und ja, deswegen Nyheim Hines für mich eher so ein Desperate-Flex-Play. Natürlich hat er immer seinen Rushing, sein Receiving-Upside, aber ich würde darauf einfach nicht bauen und jetzt auch mit T.Y. Hilton ein bisschen mehr eingebunden, kann das auch wieder ein bisschen weniger werden mit seinen Catches. Ja, ich bin einfach nicht aufgeregt, was dieses Backfield angeht und weil es mich einfach, ja, es kann nicht wirklich hart hitten, ne? Wenn du einen von den beiden aufstellst, also Jonathan Taylor oder Nyheim Hines, kann da halt wirklich auch einfach eine 5-Punkte-Woche entstehen und das kann ich mir in der Phase der Saison einfach nicht leisten.
Ja, also wirst auf jeden Fall lieber CEH als Nyheim Hines aufstellen, nehme ich
ja,
an.
Ja, safe.
Ja, genau, also da bin ich zum Beispiel auch diesmal klar dabei. Obwohl, also du hast schon gesagt, sehr undurchsichtig, ne? Jonathan Taylor hatte letzte Woche genauso viele Receptions wie Hines zum Beispiel. Ja. Dass das mal vorkommt, hätte auch keiner gedacht. Ja. Taylor aber dafür hinter der Line of Scrimmage eher und Hines eben ja weiter vorne, größeren A-Dot. Hines könnte gegen Tennessee bei negativem Gamescript halt zum Einsatz kommen, aber ich glaube einfach auch gar nicht an dieses negative Gamescript. Ich denke, die Colts werden da führen und ja, es geht auch gegen die Tennessee-Defense, ne, Tennessee, also die nicht gerade zu den Besten zählt. Ich glaube, wenn ich einen starten würde, dann tatsächlich Jonathan Taylor, aber du hast es eigentlich schon ganz gut gesagt, auch den mit so ein bisschen, ja, nicht Bauchschmerzen, aber so einen leichten, so ein, kennst du dieses Gefühl, wenn so flau im Magen, wenn du so, wenn du so Hunger hast oder so. Das, dieses Gefühl hätte ich dann, also, ja. Dann, um mit den Running Backs abzuschließen, mit den Starts zumindest, haben wir noch eine Frage von Barista Renault Jr. aus dem Discord-Channel, der fragt, soll man Austin Ekeler und Raheem Mostert direkt wieder starten, wenn sie von IR zurückkommen?
100%. Also Ekeler auf jeden Fall, 100%. 1000%, weil ja, Ekeler ist einfach, hat keinen Split-Backfield vor sich, ne? Der hat Kalen Ballage, der, ja, okay, du magst ihn, aber der jetzt halt nicht so der beste Running Back ist und der ist klar besser aus den Ekeler und wird klar wieder seine Touches bekommen und Mostert, ja gut, ich kann die Frage verstehen, weil Shanahan, ne, und Hot Hand und weiß man nicht genau, aber Mostert hat einfach diese Big Play Ability und ich hatte es ja in der Offseason rauf und runter geredet, warum Raheem Mostert für mich ein Running Back 2 ist, warum ich ihn hoch draften werde, ja, und das hat er ja in der Saison bestätigt, er ist einfach ein sehr, sehr guter Running Back und er ist da die 1, wenn er zurückkommt und ich würde beide auf jeden Fall starten, wenn die von IA zurückkommen und starten.
Ja. Also ich sehe das genauso, ich würde auch direkt beide starten, warum nicht, ne? Ja. Sehe da im Moment noch keine Bedenken, außer wenn irgendwas, wenn du spielst, dann bist du auch 100% fit und musst Leistung bringen, also von daher bin ich da dabei. Dann kommen wir zu den Sits. Da haben wir jetzt keine Nachrichten. Ich habe mir mal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Es sind eigentlich jede Woche dieselben. Ne? Ich habe mir zum Beispiel Melvin Gordon aufgeschrieben. Ne? New Orleans ist die fieseste Defense gegen Running Backs. Also ich glaube, wenn es einer richten kann, dann natürlich der Goat Philip Lindsay. Aber ich würde, wenn ich bessere Optionen hätte, beide sitten. Jetzt stelle ich mir zum Beispiel die Frage, würdest du einen Frank Gore über einem der beiden sehen?
Safe.
Ja, ich nämlich auch alleine aufgrund eben dieser Leadback-Rolle, ne? Ja. Dann haben wir mit Gio Bernard ein weiteres Backfield, was eben Messi wird. Wir dachten ja anfangs, es wäre ein 1-zu-1-Ersatz von Gibbs, Mixon. Das haben wir jetzt gesehen, ist nicht der Fall. Ja, Gio Bernard würde ich zum Beispiel auch nicht aufstellen.
Ja, bei Gio Bernard geht so ein bisschen, also die werden wahrscheinlich schon eher im Rückstand geraten gegen die Giants und dann wird er wahrscheinlich schon eher so ins Passing-Game eingesetzt. Er war ja immer noch Rushing Leader mit 9-5 Carries gegen Samaje Perine. Auch deutlicher Reception Leader mit 4-1. Die Snaps waren halt relativ ausgeglichen mit 37-31. Halt immer noch ein gutes Stück für Bernard, aber nicht dieses High-End Handcuff gute Stück, dass du halt sagst, okay, 40-10 oder sowas, ne? Das waren so meine Bedenken. Aber jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass Giovanni Bernard ein klarer Sit ist. Also für mich immer noch ein Start. Ich habe ihn auf Running Back 23. Es ist halt für mich nur nicht dieser krasse Handcuff, dass ich sage, okay, der ist ein Plug-and-Play, 100%iger Running Back, den ich spielen würde. Aber ich sehe ihn noch deutlich vor Samaje Perine. Was ich mir jetzt gerade gefragt habe, würdest du, weil Melvin Gordon ja für dich ein Sit ist, natürlich Melvin Gordon ist für mich auch ein Sit, aber würdest du Melvin Gordon oder Naeem Hines aufstellen, um da vielleicht mal die Naeem Hines Range festzulegen?
Boah, die sind beide echt fies, ne? Also wenn ich, ich hätte in beide keine Erwartung tatsächlich. Aber ich würde wahrscheinlich Naeem Hines noch eher aufstellen, weil ich da denke, dass Tennessee wenigstens noch mithalten kann und eben doch das Gamescript dazu führt, dass Naeem Hines dann hier und da Carries bzw. Receptions kriegt und einen Touchdown macht oder so.
Aber denkst du, dass Denver nicht mithalten kann mit New Orleans?
Ja, also nein, ich denke nicht, dass sie mithalten können.
Ach echt? Okay. Ich sehe es relativ ausgeglichen, ehrlich gesagt. Also du findest Taysom Hill so kacke, aber würdest, verstehe ich nicht so ganz. Denkst du, dass Taysom Hill dann im ersten Viertel schon gebencht wird und dann Winston kommt und ihn dann 4 Touchdowns machen und das Spiel ist durch, oder was?
So ist es.
Ah, okay. Ja, gut. Okay, gut. Also ich denke, dass das Spiel wird relativ ausgeglichen sein und ja, okay, alles klar.
Dann, relativ ausgeglichen kacke dann aber.
Ja, aber so, dass die Running Backs schon auch ihre Carries noch sehen. Also ich sehe Melvin Gordon, ich habe ihn auf 33 und Naeem Hines auf 37, also beides keine Option. Aber ich sehe Melvin Gordon dann doch schon noch vor Hines.
Ja, wenn ich einen will, dann nur Philipp Lindsay, weißt du doch.
Ja, den habe ich noch hinter Hines.
Ah, ja, ja. Dann haben wir, komm, machen wir schnell weiter. Wir haben eine Abschlussfrage zu den Running Backs von Alpha Omega aus dem Discord-Channel. Der fragt zum Backfield in Seattle. Wird Penny bei einer Rückkehr eine Rolle spielen oder ist das Ranking weiterhin Carson Hyde Penny?
Carson Hyde Penny,
ja. Ja, können wir damit direkt auch abschließen, sehe ich genauso. Also weiter geht's mit den Wide Receivern und jetzt kommen wieder unsere Jungs,
aber
auf die ihr euch den ganzen Abend freut. Aber du wolltest noch was sagen?
Ja, ich wollte noch, weil ich habe ja so ein bisschen jetzt über Clyde Edwards-Helaire geredet, also ne, eben noch in der Einstiegsfrage mit Elliot wegen Trade und so. Ich wollte vielleicht noch kurz auf Clyde Edwards-Helaire eingehen, weil der weil er in den letzten Spielen halt immer einen Touchdown gemacht hat und dadurch halt ja seinen Tag immer so ein bisschen gerettet hat und vielleicht manche jetzt davon ausgehen, dass er halt so ein Strong Start ist und ein Running Back 1 ist oder sowas. Ich hatte mir mal die Touches angeguckt vor Bell und nach Bell und das sieht nämlich wie folgt aus. Also bevor Le'Veon Bell zu den Kansas City Chiefs gekommen ist, hatte Clyde Edwards-Helaire 21,3 Touches pro Spiel und seit Bell da ist 10,3 Touches. Also das ist wirklich ein Riesenunterschied und das macht Clyde Edwards-Helaire halt wirklich Touchdown-abhängig und die Tampa Bay Buccaneers erlauben bisher nur 7 Touchdowns am Boden, das ist Platz 15, also so wirklich der Mittelmaß in der Liga und also für mich ist Clyde Edwards-Helaire halt wirklich moving forward nicht mehr als ein, ja, so ein Running Back 16, 17, 18, 19, so in der Range, also immer noch mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen, für mich definitiv kein Strong Start, Rest of Season, weil er einfach viel weniger Touches sieht, seitdem Le'Veon Bell da ist und Le'Veon Bell wäre ja quasi auch vielleicht zumindest Desperate Flex worthy, wenn nicht noch Darrell Williams so viel auf dem Platz stehen würde, die beiden klauen Clyde Edwards-Helaire meiner Meinung nach viel zu viel Carries und Touches, deswegen das nochmal kurz zu Clyde Edwards-Helaire, wenn er, also er hatte jetzt wirklich 2 Spiele, wo er wirklich sehr, sehr gut war, ne, mit 20 Fantasy-Punkten gegen die Raiders, für mich wäre das wirklich so ein Sell-High-Fenster, was jetzt aufgegangen ist.
Ja, okay, ich finde, du hast alles hervorragend ausgeführt und ich habe dir nichts hinzuzufügen.
Sehr gut, ich hatte noch James Conner als Sit. Also jetzt nicht als Strong Sit, ich sage, James Conner will ich niemals aufstellen. Aber mir gefällt das Matchup gegen Baltimore nicht so sehr. Und wie gesagt, seit Woche 6 hat Benny Snell mehr Carries Inside 5 als Conner. Das heißt, wenn er halt da die Touchdowns nicht sieht oder wenn er keinen hohen Workload sieht und gegen Baltimore ist halt auch nicht so gut zu laufen, obwohl die jetzt auch ein paar Ausfälle haben da Interior. Aber James Conner ist für mich auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also Floor ist immer noch da, aber wenig Upside, würde ich sagen, bei James Conner diese Woche.
Wenn sie überhaupt spielen, aber dann bin ich auch wieder, auch wieder bei dir. Genau das, was du gesagt hast. Mit
aber jetzt können wir weitermachen, sorry.
Und ja, nee, ist ja gut, dass du alles ansprichst. Ich habe dich vergessen zu fragen, ob du noch ein Sit hast, deswegen entschuldige ich mich. Dann können wir weitermachen mit den Wide Receivern. Und wir haben jetzt unseren heißgeliebten Tommy.
Hallo Christian, hallo Raphael. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge Upside. Es macht mich schon ein bisschen stolz, dabei gewesen zu sein, als es mit euch losging. Und dafür danke ich euch und hoffe, dass ihr weiterhin so gute Arbeit leistet. An dieser Stelle gehen natürlich Grüße raus an die geilste Dynasty der Welt und an die beste Community, die Upside Community. Mein Start der Woche ist DJ Moore, Wide Receiver der Carolina Panthers. Wir spielen gegen die Vikings und DJ Moore bietet einfach einen hervorragenden Floor. Er hat in den 5 der letzten 7 Spielen 93 oder mehr Yards gefangen und spielt auch generell die meisten Snaps der Wide Receiver der Carolina Panthers. Und wenn wir uns einfach nur mal die harten Fakten angucken, dann hat er pro Spiel gesehen diese Saison über 7 Targets. Auch wenn einige sagen, dass die Vikings Defense ein bisschen besser gegen den Pass geworden ist, so wissen wir doch, dass die Cornerbacks einfach nicht mithalten können und dass, wenn PJ Walker spielt, es genau wissen wir einfach nur, dass er letzte Woche DJ Moore 11 Targets gegeben hat und Teddy, wenn er wieder kommt, sollten wir uns keine Sorgen machen mit Joe Brady als Offensive Coordinator, dass er diese Defense zerstören wird.
Ja, und Tommy hat hier eine ganz interessante Option, wie ich finde. DJ Moore war die letzten Spiele ja wieder auf einer Stufe mit Anderson, also als 1A und 1B-Lösung quasi. Ich kann tatsächlich gegen Minnesota nichts gegen diesen Start sagen. Die geben die 6 meisten Punkte am Wide Receiver ab und die 2meisten Touchdowns sogar. Jetzt kommt natürlich zum Tragen, dass Curtis Samuel zwar das Red Zone-Target ist, aber DJ Moore kommt quasi dahinter. Ja, von daher, ich finde, das ist durchaus berechtigt, dass man DJ Moore als Tactical geht. Was sagst du?
Ja, definitiv. Auch immer wieder schön diese warmen Worte unserer Dynasty-Kollegen. Ich dachte, da kommt so ein bisschen hier und da so ein bisschen, weißt du, ein bisschen sneaky Hate oder so, vielleicht hier und da. Yeah. Aber ey, es sind ja nur warme Worte. Also es ist echt, danke auf jeden Fall dafür. Und, ja,
ja, die sind gut erzogen. Die wissen, wie man in der Öffentlichkeit agieren muss. Und wir kriegen nachher die Worte wieder nur im Chat.
Ja, das stimmt. Ja, ich, wie gesagt, ich bin vom Chat-Feeling ausgegangen und da geht es manchmal heiß her. Aber ey, vielen Dank für die netten Worte.
Ja gut, da beleidigen wir uns ja auch gegenseitig immer. Das ist ja, ja.
Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr gut. Gefällt mir. Nee, DJ Moore, definitiv. Mein Wide Receiver 19 vor Robbie Anderson, mein Wide Receiver 21. Also ich habe DJ Moore auch vor Robbie Anderson. Du hast angesprochen, 17 Touchdowns erlauben. Die Vikings sind damit Platz 2 in der NFL. Und ich hatte es ja mir aufgeschrieben, seit Woche 7 hat halt Robbie Anderson 8 Fantasy-Punkte im Schnitt und DJ Moore 13,7 Fantasy-Punkte im Schnitt, weil sie halt diesen Touchdown-Flow haben. Die haben ja jeweils auch viel mehr Touchdowns gemacht als Robbie Anderson. Und ja, gegen die Minnesota hast du halt diesen Touchdown-Flow. Und deswegen, ja, DJ Moore für mich auf jeden Fall auch ein Strong-Play, definitiv.
Sehr schön. Dann haben wir jetzt ein besonderes, ja, ich habe mich sehr gefreut, als ich diese Nachricht erhalten habe. Und jetzt kommt Pille FB Pilsen.
Hi Upside, hier ist FB Pilsen, der Fantasy-Lappen. Rollt den roten Teppich aus, Upside wird 100. Ich wünsche euch beiden alles, alles erdenklich Gute zur 100. Folge Upside. Bleibt so, wie ihr seid und ja, denkt euch noch ein paar Standardsprüche hier und so. Ich habe euch lieb. Mein Start der Woche. Man bedenke, dass ich keinerlei Ahnung von Football, geschweige denn Fantasy-Football habe. Und mein Start der Woche ist der Sohn von Michael Pittman. Michael Pittman Jr. Christian selber ist ja schon seit Wochen auf dem Pittman-Hype-Train. In der Upside-Ball-Finalrunde hat ihn Andy Rick bereits in Runde 3 geholt, noch vor Woods, Fuller, Chris Godwin und ähnlichen vermeintlich besseren Plays. Ich glaube aber, dass er mit Pittman sehr gut fahren wird. Tschut. Und auch für mich ist er diese Woche ein High-End Wide Receiver 2 Play. Gegen die Packers letzte Woche hat man ja schon sein Potenzial gesehen beim Catch and Run zum Touchdown. Er kann ein richtiges Monster sein. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, ja, 3 Receptions, nach dem Touchdown kam mir gar nichts mehr. Ja, das stimmt. Aber es lag auch daran, dass die Packers nicht ganz so dumm sind. Und Jair Alexander auf den besten Spieler der Colts angesetzt haben. Und schon hat Pittman Jr. keine Looks mehr von Noodlearm Rivers gesehen. Aber jetzt die gute Nachricht. Tennessee hat keinen Jair Alexander. Pittman hatte vor 2 Wochen schon mal über 100 Yards gegen die Titans. Und das Vertrauen von Noodlearm Rivers in Pittman wird immer mehr und mehr wachsen. Deshalb solltet ihr auch Pittman vertrauen. So wie Christian. Ich sollte generell besser auf Christian hören. Das war mit Start der Woche. Jetzt zurück zu Rafa und Christian. Was meint ihr?
Ja, und Philipp, vielen Dank. Er hat es gerade eben schon angesprochen. Im Upside Bowl ging er in Runde, also er, Michael Pittman, in Runde 3. Und ja, wir haben das ja noch nicht mal kritisch gesehen, ne? Weil ich fand's geil, war ein geiler Move. Und Michael Pittman, die Nummer 1 Option in Indianapolis für Philipp Rivers. Ich bin da absolut bei Philipp. Target Leader die letzten beiden Spiele mit einem Share von 16%, ein Air-Yard-Share von 24%. Also let's fucking go. Und ich habe, bevor du loslegst, noch direkt mit, also eine Frage, die du beantworten kannst. Pantonius aus dem Discord fragt nämlich, ist Michael Pittman inzwischen ein Must-Start Wide Receiver 2 so ähnlich wie Higgins vor Burrows Ausfall?
Erstmal, da sage ich gerade, wie nett die zu uns sind, ne? Und dann kommt Pilsen mit seiner grumpy Art und disst mich. Ne? Also ja, da habe ich schon war ich zu schnell auf, ne? Aber klar, musst du natürlich noch herausholen. Grüße an Pilsen. Diese grumpy Art, ne? Damit muss man zurechtkommen auf jeden Fall. Ich habe lange gebraucht, aber inzwischen geht's. Sehr gut. Nein, also für mich ist Pittman nicht in der Must-Start Wide Receiver 2 Region wie Higgins, weil Passing Offense, die Bengals haben halt ohne Ende geworfen und das machen die Colts halt nicht. Und das ist halt das Ding. Und deswegen ist es für mich kein Strong Wide Receiver 2, sondern Pittman ist für mich immer so in der, ja, so Wide Receiver 35 bis 40 Regionen, weil, ja, es ist einfach zu, es kommt mir einfach zu wenig Volume. Er ist da zwar jetzt die Eins, ne? Im letzten Spiel hatte er aber T.Y. Hilton 18 zu 9 Target Share, also war da der Target Leader. Deswegen ist es für mich halt keine klare Sache und deswegen bin ich bei Michael Pittman so ein bisschen am Zögern. Klar sehe ich den auch vor T.Y. Hilton, ist keine Frage. Aber man muss halt bei den Colts immer damit rechnen, dass sie halt sehr viel laufen. Und du hast es auch im letzten Spiel gegen Tennessee gesehen, ne? Da hatte er zwar 7 Receptions für 101 Yards vor 2 Wochen, aber die wurden halt auch erst interessant, als die Punkte aufs Board gekommen sind nach diesem Block-Punt-Touchdown, ne, der Defense. Da musste man dann auch die Scoring hochschrauben. Vorher sah das halt sehr nach einem Low-Scoring-Game aus. Und ich gehe jetzt auch wieder von einem Low-Scoring-Game aus. Es wird viel Laufspiel sein. Das heißt, wenig Volume für die Wide Receiver. Und ich habe mir mal die Stats der Wide Receiver angeguckt, insgesamt in der NFL. Und da ist Michael Pittman Wide Receiver 39 in Sachen Targets die letzten 3 Wochen. Also ich habe extra die letzten 3 Wochen genommen, weil er da halt quasi der beste Wide Receiver war. Und da ist halt Wide Receiver 39 in Sachen Targets und Targets ja Wide Receiver 41. Das heißt, genau in der Range, wo ich ihn halt auch ranke, weil ich muss einfach andere Wide Receiver vor ihm haben, die halt mehr Volume sehen. Und es bleibt bei den Colts halt immer das Gleiche. Sieht er, also wir sind im Rückstand, werfen die mehr, hat Philip Rivers mehr Opportunity für Michael Pittman, sieht er in ihm die klare Eins, dann kann es wieder eskalieren, keine Frage. Aber für mich brauche ich nochmal so 1-2 Spiele, wo er viel Target sieht und einen Touchdown macht oder vielleicht ja sehr viel Opportunity sieht, dass ich sage, okay, er kommt so in die Wide Receiver 30 Regionen ungefähr. Aber für mich ist er kein Strong Start wie ein Higgins.
Ja, das mit Higgins sehe ich natürlich genauso, weil du hast die Volume angesprochen, also wer irgendwie zwischen 40 und 50 oder über 50 Passing Attempts da pro Spiel ja, hinlegt, der ist schon mal per se ein bisschen höher gerankt. Aber ihr wisst alle, ich bin Michael Pittman Fan und bei richtigem Matchup, also für mich auch nicht der Must-Start-Wide Receiver, ne? In einem schlechten Matchup hätte ich trotzdem vielleicht hier und da Bedenken, aber ich bin so weit Fan, dass ich sagen würde, ja, ich stelle ihn immer auf, zumindest auf die Flex dann, ist er ja quasi der Wide Receiver 3 und mit Upside immer in meinen Augen, von daher, ich bin Fan, ja, also ich stimme ihm zu, ja.
Ja, ich bin auch Fan von Pittman, definitiv. Das Rest-of-Season-Schedule ist ja auch geil, ne? Tennessee, Houston, Vegas, Houston, dann Woche 16 Pittsburgh. Es ist einfach ein sehr, sehr gutes Rest-of-Season-Schedule. Deswegen sage ich ja, wenn ich das jetzt nochmal sehe, also so 7-8 Tages oder so in Woche 12 gegen Tennessee, dann bin ich auch geneigt, so in so in die Richtung Wide Receiver 30 oder so zu packen. Weil man muss einfach sagen, es gibt einfach auch, ja, ich sag's ja immer wieder, ne? Es ist, wenn ich dann sage Wide Receiver 30, dann kann vielleicht der eine oder andere sagen, ja, Wide Receiver 30, was, das ist ja voll schlecht oder so. Nein, es gibt einfach sehr, sehr viele Wide Receiver, ne? Also es ist nicht zu vergleichen mit Running Backs, weil wir einfach 2-3 in jedem Team haben und deswegen, ja, so Wide Receiver 30 halte ich für möglich, aber da brauche ich halt noch ein Spiel, wo ich sehe, okay, Philip Rivers kann es liefern.
Ja, alles klar. Dann, du hast eben angesprochen, die Leute sind uns wohlgesonnen und jetzt kam eine Sprachnachricht, die ich wollte sie gar nicht hören. Aber hier kommt MC, wie wir festgestellt haben, oder wie wir weiterhin sagen, Mac Goldie.
Mein Start of the Week ist Nelson Aguilar. Er spielt in Atlanta, also im Dome, schon mal wetterunabhängig. Nicht verkehrt für einen Receiver. Atlanta ist die drittschlechteste Defense gegen Wide Receiver, 36,4 Fantasy Points Allowed pro Game, Average mäßig. Und letzte Woche hat man wieder gesehen, wie katastrophal sie sind gegen New Orleans mit Taysom Hill. Absoluter Banger von der Defense. Die Las Vegas O-Line war zuletzt ziemlich ordentlich. Aguilar hatte gute Snapshares, 78%, 82%, 60%, 73%. 3, 4 und 9 Targets die letzten Spiele mit 6 Records, letztes Spiel und 88 Yards. Hat schon 6 Touchdowns gefangen diese Woche und ich rechne auch wieder mit mindestens einem langen Play mit einem Touchdown diese Woche gegen diese katastrophale Atlanta Defense. Und ich nehme Aguilar auch, um ja, Christian zu ärgern. Also trotz Steinhänden wollte ich Aguilar mal zum Start of the Week machen. Weil ich weiß, wie sehr Christian ihn hasst. Ich weiß, Raphael mag ihn nicht. Wäre doch lustig, wenn er mal eine Week gewinnen würde für eure Zuhörer. Und MC Gold hat's gesagt. Also, kleiner Spaß, aber Aguilar, mein Startups Week. Ich denke, da sind ein paar Punkte drin. Ich wollte nichts nehmen, was so obvious ist. Und an die Zuhörer da draußen, Jungs, Mädels, supportet die beiden. Es ist krank, was sie leisten. So viel Zeit investieren. diese ganzen Analysen. Ich glaube, das gibt es nicht nochmal im deutschsprachigen Raum. Also auf die nächsten 100 und bei der 1000. machen wir dann Sommerfest beim Michael Klock im Garten. Also bleibt dran und auch an die Zuhörer, geil, dass ihr die Jungs so supportet. Also weitermachen.
Ja, der, dessen Name nicht genannt werden darf, also weiß nicht, ich habe mir gesagt, man darf nicht biased sein im Fantasy-Football, deswegen sage ich es einfach mal, die letzten 3 Wochen hat er einen Target-Share von 21%, einen Air-Yard-Share von 36%, das sind Zahlen für einen Wide Receiver, den ich normalerweise als Waiver-Wire-Pickup empfehlen würde, aber ihr kennt mich, ich bin da raus, ich habe da keinen Bock drauf, jetzt kommt es drauf an, was du sagst.
Ja, also sagen wir mal, es ist nicht Aguilar, sondern es ist einfach nur ein Rookie, den wir geil finden. Dann bleibt festzuhalten, dass mit 127 Wide Receiver Targets die Las Vegas Raiders letzter in der NFL sind. Ja? Noch hinter den Browns, stellt euch das vor, hinter den Browns sind die Las Vegas Raiders mit 127 Wide Receiver Targets. Das hat einfach, das ist inbegriffen für Boomer-Bust-Wochen, ja, ohne jeglichen Floor. Und selbst wenn Aguilar jetzt einfach ein geiler, sagen wir mal, er wäre KJ Hamler, ja, sagen wir einfach mal. Selbst dann würde ich sagen, nein, einfach nicht aufstellen, weil es ist mir zu wenig Volume. Ne? Vielleicht ist er da der Air-Yard-Leader und der Target-Leader, aber es ist immer noch zu Boomer-Bust-mäßig. Und dazu kommt für mich noch, dass die Falcons mithalten müssen mit den Raiders. Zumindest sie zwingen müssen mitzuhalten. Und wenn Julio ausfällt, dann sehe ich das nicht. Und dann wird das eher ein lauflastiges Spiel. Und ja, ich kann also zu wenig Wide Receiver Targets und ist einfach für mich Boomer-Bust.
Ja, du sagst schon Boomer Bust. Wir haben ja jetzt zum Glück gestern vorgestern, wenn ihr es hört, 2 Beispiele gehabt, gegen die man jetzt spielen kann. Will Fuller und Antonio Gibson. Wenn du jetzt so einem zum Beispiel gegenüberstehst, ne, wäre Aguilar dann eine Option für dich, weil du weißt, hey, der ist die Deep Threat, der kriegt die Air Yards, der kann einen Touchdown fangen und entweder macht er mir 0 oder eben irgendwie 20 Punkte.
Ja, gutes Beispiel, ne? Ist dann die Frage, wem steht er gegenüber? Einem Christian Kirk zum Beispiel? Also, ist das vielleicht so eine kleine Range oder weiß nicht, Landry oder Mike Williams oder so, ist das so die Range?
Landry ist zum Beispiel eine gute Option, weil Landry für mich eher so den Floor hat und Aguilar dann die Upside, die ich dann im Endeffekt brauchen würde in dem Fall.
Ja, alles klar, dann da bin ich bei dir, dann würde ich Aguilar nehmen anstatt Landry, ja.
Okay, ich will jetzt nicht sagen, was ich tun würde, sonst wäre ich nicht authentisch, aber
ja. Ja. Ich habe Aguilar sogar in meinem Ranking noch drin, also ist er Wide Receiver 55. Und wenn man wirklich eskalieren will und wirklich sagen will, ich brauche High Upside, dann würde ich einen Aguilar auch über einem Landry starten oder über einem Myers oder über einem, ja, sowas halt in der Richtung. Würde ich dann tatsächlich mit Aguilar gehen,
ja. Ja, alles klar. Hätten wir den Namen abgehakt, kommen wir zum nächsten und es ist wieder einmal Taki am Start.
Auf Wide Receiver hatte ich die Auswahl zwischen Jerry Jeudy, dann Adam Thielen, Mooney, Tyler Johnson, Callaway, Gage und Aguilar. Da nehme ich Jerry Jeudy, einfach aufgrund dessen, weil Thielen auf der Covid-Liste aktuell ist und Jeudy mit New Orleans auch ein durchaus juicy Matchup hat, wo auch viele Punkte durchaus fallen könnten, gerade wenn Locke wieder ziemlich schlecht ins Spiel startet und dann aufholen muss. Leider rausfallen für den Start of the Week fallen dann Terry McLaurin und Amari Cooper, weil die bereits schon am Donnerstag spielen.
Vielen Dank an Taki. Jerry Jeudy, Raphael, was sagst du dazu?
Ja, ist quasi, ja, also finde ich gut. Ist ja so, wenn man sich die Targets anguckt und so, halt, ja. Also ich lese einfach mal vor hier, in Woche 8 10 Targets, Woche 9 14 Targets, Woche 10 11 8 Targets. Also da sieht man halt, warum ich dann so jemanden höher habe als einen T. Higgins, weil einfach mehr Targets sieht. Ich habe Jerry Jeudy auf 33 und Pittman, meine Entschuldigung, und Pittman auf 38. Also ungefähr dieselbe Range, trotzdem immer noch höher, weil ich einfach da ja mehr Targets sehe bei Jerry Jeudy. Natürlich muss man gucken, wer bekommt Lattimore, ne? Ist es Jeudy oder Patrick? Ich denke, sie wechseln sich vielleicht ein bisschen ab oder so, aber Jerry Jeudy ist für mich auch ein guter Start diese Woche.
Ja, ich fange mal damit an, dass New Orleans gut gegen den Run ist, deshalb könnte es gut sein, dass sie viel ins Passing gezwungen werden, aber New Orleans hat halt, also es hat auch gut im gegen Fantasy Wide Receiver, die haben nur einen Wide Receiver Score die letzten 3 Spiele zugelassen. Ich glaube, das war Ayuk, bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall hat keiner die 100 getoppt und ich meine, sie werden sogar alle unter 70 Yards geblieben, wenn ich es mir richtig notiert habe. Wird Taysom Hill nicht gebencht, dann, ich habe es ja eben schon mal gesagt, ist das für mich das El Cotico der Quarterbacks diese Woche. Lock ist immer noch ein Risikofaktor für mich, ein großer Risikofaktor. Dennoch, Jeudy hat den höchsten Whopper, der Denver Receiver, ne? Hamler übrigens auch eine gute Rolle die letzten Wochen. Also für mich ist Jerry Jeudy auch so ein High-Risk, High-Reward-Spieler, der bei einem guten Drew Lock ist ja von 0 bis 100 auch irgendwie alles möglich, also bei einem guten Drew Lock, die ordentlich was liefern kann, käme bei mir tatsächlich auf die Option an. Also ich würde ihn auf jeden Fall vor dem Nelson Aguilar spielen, das ist schon mal sicher. Und ja, dementsprechend, genau.
Ja, wie gesagt, für mich hat er einen hohen Floor, weil er halt die Targets sieht, hat auch 73 Yards gefangen, 125 Yards gefangen, 68 Yards gefangen, dann gegen Miami halt komplett geshutdown und mit nur 37 Yards bei 8 Targets und 3 Receptions gehabt. Aber ich denke, wie du schon angesprochen hast, dass das, für mich ist es ein Floor-Spiel gegen die New Orleans Saints.
Okay. Bevor wir zum nächsten übergehen, habe ich noch einen Spieler. Ich habe ja gesagt, die keiner haben will und die High Risk, High Reward sind. Das ist für mich diese Woche Jameson Crowder, weil Sam Darnold soll wieder spielen. Und mit Darnold hatte Jameson Crowder einen Whopper von 0,7, ohne Darnold von 0,43. Wir kennen die Spiele ohne Darnold. Das waren die letzten, jetzt mit Joe Flacco. Und die waren ja abartig schlecht. Aber wenn Sam Darnold wiederkommt, schmeißt Jameson Crowder rein, der gleicht Will Fuller wieder aus.
Ja, also wenn Darnold spielt, dann wird Jameson Crowder steigen in meinem Rankings. Der ist momentan auf 49, also klarer Sit. Aber wenn Darnold spielt, dann wird er auf jeden Fall steigen, weil wenn man Miami irgendwo schlagen kann, in der Secondary dann im Slot, und da würde ich dann Crowder aufstellen.
Sehr gut. Dann haben wir jetzt ein neues Mitglied, unser heißgeliebter Jonas.
Hi Christian, Raphael. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Richtig cooles Jubiläum. Richtig gut, was ihr da jede Woche abzieht. Es hat sich mega gut entwickelt, der Podcast. Und ich kann es immer noch nicht glauben, was aus diesem kleinen Dynasty-Podcast mal geworden ist. Riesenrespekt. Weiter so. Zu den Starts diese Woche. Mein Start ist Tyler Boyd. Tyler Boyd dieses Jahr Wide Receiver 1 PPR-wise. Und der wird auch rasieren, egal wer bei den Bengals Quarterback spielt, meiner Meinung nach. Der sieht die Targets, er wird auch weiter die Targets sehen, hat dieses Jahr über 8 Targets, letztes Jahr auch mit Dalton und Finlay in den Spielen, wo Finlay gestartet hat, immer die Targets gesehen, hat in 2 von 3 Spielen letztes Jahr gegen Baltimore und gegen Pittsburgh jeweils über 8 Targets gesehen. Selbst wenn jetzt Brandon Allen spielen wird, braucht er auch die sichere Anspielstation, und die wird auch dieses Mal wieder Tyler Boyd sein. Also er bietet euch einen absolut guten Floor. Wie ihr immer sagt, startet selbstbewusst. Ich starte diese Woche selbstbewusst Tyler Boyd. Jo, ciao.
Ja, Raphael, ich glaube, wir hätten noch die Dynasty-Platzierung immer mitgeben müssen, damit die Leute auch wissen, wem sie vertrauen können und wem nicht. Wer gut steht und wer schlecht. Aber ja, Jonas, was machen wir mit Tyler Boyd? Also ich habe auch natürlich schon Fragen über Instagram und Co. bekommen, wie es mit Boyd aussieht. Ich glaube, Boyd ist auch ohne Burrow eine relativ solide Floor-Option allerdings. Also ich glaube, der Floor ist da, weil er einfach die Targets sehen wird. Aber wurde auch zum Beispiel schon gefragt, ob man zum Beispiel einen Brandon Ayuk für ihn, also ob man Tyler Boyd für Brandon Ayuk abgeben sollte. Und das ist so die Range, wo ich mir auch dachte, yo, das passt ganz gut. Da würde ich ins Grübeln kommen, und ich hätte zum Beispiel jetzt gesagt, ja, ich habe lieber Ayuk, ich mag Ayuk auch gerne. Aber was machen wir generell mit Tyler Boyd und T. Higgins, Raphael?
Für mich ist Tyler Boyd der Einzige, den ich starten würde bei den Bengals, auf jeden Fall. Ja. Es ist natürlich sehr schade, dass man jetzt T. Higgins nicht mehr starten kann, zumindest jetzt erstmal. Also Brandon Allen, der jetzt Starting Quarterback ist, kann ja sein, dass er vielleicht irgendwie total abgeht, ne? Also der hatte 2 Starts letztes Jahr für die Broncos, 3 eigentlich, aber in dem dritten, das würde ich jetzt nicht ganz zählen. Ich habe jetzt mal die letzten 2 Starts für die Broncos mir rausgesucht. Da hatte er gegen Cleveland 12 Completions, 193 Yards und 2 Touchdowns, und bei den Vikings 17 Completions für 240 Yards, Touchdown und eine Interception. Und in den Spielen hatte Cortland Sutton 5 Receptions, 56 Yards, ein Touchdown, 14,8 Fantasy-Punkte, und 5 Receptions, 113 Yards, 16,7 Fantasy-Punkte. Das heißt, er konnte wenigstens einen featuren. Zu dem Zeitpunkt war auch nur Cortland Sutton der einzige Wide Receiver, der da rumgelaufen ist bei den Broncos. Aber es zeigt wenigstens, dass er einen featuren kann. Und man kann es halt jetzt noch nicht sagen. Ist es Boyd, ist es Higgins oder ist es vielleicht AJ Green oder wer auch immer? Kann man jetzt noch nicht sagen. Für mich ist einfach Tyler Boyd derjenige, der halt über Jahre jetzt gezeigt hat, dass er eine ordentliche Option ist für einen Quarterback. Der ist einfach safe, ja. Der kreiert Separation, hat einen guten Release, der ist frei, der ist underneath gut und die Giants sind halt da sehr, sehr schlecht. Und Higgins sollte gegen Bradbury spielen und deswegen, allein aufgrund dessen wäre er schon eher so ein Flex-Spieler nur, Higgins. Aufgrund der Volume wäre er immer noch ein Starter mit Burrow. Aber deswegen, also, ja. Boyd ist immer noch halt für mich ein Spieler mit Floor, aber man muss gucken, ob Brandon Allen es hinbekommt. Ja, vielleicht, also wenn er da 3 Anspielstationen hat, ob er vielleicht dann ja, jedem nur 3-4 Targets gibt oder so, das kann halt böse enden und ich hätte da ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt.
Ja, aber ja, ich sag's ja genauso, der Floor ist immer noch da. Wir sind am Dienstag auf jeden Fall schlauer, also hört am Dienstag wieder rein und fürs Erste würde ich ihn ja nicht als Strong Start sehen, aber wie gesagt, der Floor ist da und man kann ihn durchaus reinschmeißen, denke ich. Ja,
würdest du Boyd oder Pittman spielen?
Boah, das ist schon wieder eine gute Frage. Ich würde wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich Boyd spielen, ja.
Okay, ich habe Boyd 1 Spot vor Pittman, ja.
Ist für mich auch sehr richtige Entscheidung.
Ist für mich auch etwas sicherer, ja.
Aber ich fand's ja gerade, weil ich nicht weiß, wie eben das Spiel Tennessee Indianapolis laufen wird. Ne? Das ist so meine Unbekannte, ja, die so da reinspielt. Ja, genau.
Wie gesagt, nach dem Block Punt war es halt sehr düster und sehr runlastig und ja, ich gehe eher von einem Low Scoring Game aus. Ja.
Okay, dann haben wir zwei Leute haben denselben Start übrigens genannt. Wir fangen jetzt erst mit dem einen an und das ist mein Rivalry. Ja, also wir spielen ja mit Rivalry Weeks jetzt neuerdings und in Woche 13 ist meine, komm, ich sag's nochmal, Rivalry Week gegen meinen Dynasty-Kumpel Talca.
Lieber Raphael, lieber Christian, Glückwunsch zu eurer 100. Folge. Mein Start of the Week für die Woche 12 ist Jarvis Landry von den Cleveland Browns.
Ja, vielen Dank an dich, lieber Talca. Du hast ja eben schon festgestellt, dass Landry zum Beispiel oder beziehungsweise Mayfield generell, die Browns generell, keine Option für dich sind. Ich glaube, warum Talca das Ganze anführt, ist, dass ja Jarvis Landry seitdem OBJ raus ist, ein Target-Share von 27% hat und das trotz letzter Woche, wo Hodge einiges gesehen hat. Diesmal gibt's auch gutes Wetter gegen die Jacks. Ne? Die Jacks sind vor allem auch mit einer guten Run-Defense, Platz 15 nach EPA und eben einer absolut kotigen Pass-Defense, Nummer 32 nach EPA. Ja, einfach ein gutes Matchup. Ne? Da ist jetzt die Frage, was glauben wir eben? Glauben wir, sie werden trotzdem, also Nummer 15 Run-Defense ist jetzt auch nicht gerade die beste. Ne? Ich glaube, dagegen kann Chubb und vor allem auch, also vor allem ja. Chubb und Kareem Hunt können die ja auseinandernehmen, ne?
Ja, klar. Ja, ich meine auch immer dieses Wetter anzuführen, ne? Ja, komm, also ich meine, also Cooks und Fuller hatten auch in diesem Scheißspiel da ihre Targets gesehen, weißt du, und hatten auch noch ihren 8-9 Punkte Floor und Landry halt nicht, ne? Also das ist auch nicht immer das einzige Argument. Er hat dieses Jahr gegen gute Matchups halt nichts geliefert, ne? Gegen Cincinnati 6 Fantasy Punkte, gegen Dallas 13, wow, 13 Fantasy Punkte, krass. Gegen Cincinnati wieder 8, gegen Vegas 7, dann Houston 4, wie gesagt, Wetter, aber Will Fuller und Cooks haben trotzdem ihre Punkte gemacht. Gegen Philadelphia 3 Punkte, also Run First Team, ich bin raus, also ich würde Landry halt, ich bin da raus, ich würde den nicht spielen.
Ja, ich bin da auch eher so desperate-mäßig unterwegs. Aber ich sehe natürlich auch, dass er ein gutes Matchup hat, das ist klar. Deshalb hat ihn noch ein anderer als Start. Und weil er direkt noch ein Sit mit platziert hat, werde ich das jetzt noch hinten dran fügen. Dann hört ihr nochmal seine Argumentation und eben auch unseren ersten Wide Receiver Sit. Ich frage dich danach nochmal, ob du noch einen Start hast. Oder ich frage dich jetzt, hast du noch einen Start? Weil ansonsten können wir direkt, brauche ich das ja gleich nicht mehr machen.
Wide Receiver Start habe ich Devonta Parker gegen die Jets. Das ist auch ein gutes Matchup. Die Jets lassen die drittmeisten Yards und viertmeisten Catches an Wide Receiver zu. Und die fünfmeisten Fantasy-Punkte an Wide Receiver mit 35,7 pro Spiel. Und das ist für mich diese Woche Devonta Parker auch mit Tour. Ich meine, ich hätte es lieber mit Fitzpatrick. Aber ja, das sollte ein Bounceback-Spiel sein für Tour, dass er da die Jets ja rasieren kann. Und dann wird er halt Devonta Parker suchen, der so ein bisschen leicht Touchdown-dependent ist. Aber wie gesagt, weil halt die Jets auch die drittmeisten Yards und viertmeisten Catches zulassen an Wide Receiver, braucht er vielleicht gar nicht diesen Touchdown, sondern wird das auch so regeln. Und wenn er da noch einen Touchdown macht, könnte es ein richtiges Boom, eine richtige Boomwoche werden für Devonta Parker. Und deswegen habe ich Devonta Parker auf Wide Receiver 26. Und damit ist er für mich auf jeden Fall ein Start in euren Lineups. Und ja, Devonta Parker würde ich spielen lassen.
Ja, absolut gegen die Jets. Also da bin ich voll und ganz bei dir. Dann haben wir jetzt nochmal eine andere Begründung für Jarvis Landry. Noch einer, der es anders sieht als wir beide. Und das ist Jan.
Moin moin ihr beiden, mein allerherzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Unglaublich, was ihr euch da aufgebaut habt in den letzten anderthalb Jahren. Ich freue mich jede Woche wieder auf eure Folgen und die Tipps, die ich daraus ziehen kann. So, aber jetzt zu meinem Start diese Woche und das ist für mich Jarvis Landry von den Cleveland Browns. Der spielt gegen die Jacksonville Jaguars und die Browns spielen nach drei Wochen endlich mal wieder in gutem Wetter und nicht in diesem Kackwetter in Cleveland. Bei den Browns fehlen aber Denzel Ward und Myles Garrett und damit wird die Defense definitiv geschwächt sein. Aufgrund dessen erwarte ich, dass es eher punktreiches Spiel wird, weil die Jaguars Defense ja grundsätzlich gut ist und in diesem Zusammenhang werden die Browns mehr passen müssen und da ist Landry nun mal das präferierte Ziel von Baker und aufgrund dessen sollte er ordentlich punkten können und genügend Punkte machen, dass man ihn sicher aufstellen kann. Mein Sit für diese Woche ist Cooper Kupp von den Los Angeles Rams. Der spielt gegen die San Francisco 49ers. San Francisco ist eines der besten Teams gegen Wide Receiver und sie haben es auch in den letzten Spielen immer wieder geschafft, Kupp bei wenigen Punkten zu halten, meistens sogar unter 10. Deutlich unter 10 Punkten. Und deswegen würde ich Kupp diese Woche eher sitten. Und als weiteren Sit alle Ravens Running Backs, da Lamar erscheint mit Covid-19 ausfällt und damit als X-Faktor im Laufspiel wegfällt und die Ravens gegen eine extrem starke Steelers-Front dann wahrscheinlich nicht wirklich gut laufen werden können. Das war's von mir. Viel Spaß noch bei der weiteren Aufnahme und der Folge. Ciao, ciao.
Jan, dir auch vielen Dank für deine Ausführungen. Und ja, zu Landry haben wir alles gesagt, aber Cooper Kupp, was denkst du mit, ja, passiert mit Cooper Kupp?
Ja, der hatte natürlich ein geiles Spiel, ne? Also, das ist halt auch immer die Sache, ne? Kann Jared Goff und kann dieses, wir hatten es ja mal angesprochen, dieses Neutral Zone Rushing Game von den Rams. Ist halt die Sache. Kann er einen von den beiden füttern? Kann er beide füttern? Also Woods und Kupp. Das ist halt immer die Frage. Wirklich herausragendes Spiel gehabt. Cooper Kupp mit 13 Targets, 11 Receptions, 145 Yards, 20 Fantasy-Punkte. Woods hat noch den Touchdown gemacht, hatte noch mehr Fantasy-Punkte. Aber gegen San Francisco, die haben eine gute Secondary, haben ja den Jason Verrett. Ist die Frage, wen covert er? Meine Prediction ist eher, dass es ein Schritt zurück sein wird für beide Wide Receiver, dass beide immer noch so einen 10-15 Punkte Floor haben, ne? Aber ich gehe nicht davon aus, dass sie wieder so eine Boom-Woche haben werden.
Ja. Ja, also ich würde sagen, bin da bei dir. Jared Goff für mich auch immer sehr schwierig und ja, gegen San Francisco Division Game, da Josh Reynolds hatte im letzten Spiel auch jetzt nicht so die bärenstarke Leistung gezaubert wie vorher schon. Ich bin ja tatsächlich auf dem Josh Reynolds-Train so ein bisschen jetzt auch gewesen letzte Woche. Also ja, ich bin gespannt, was passiert, aber ich bin da auch eher bei dir und bei Jan und ja, sehe das genauso. Hast du sonst noch irgendwelche Wide Receiver Sits? Ich hätte sonst noch die Frage, wen wir in New England starten gegen die Cardinals. Myers gegen Peterson oder spielt Harry sogar gegen Peterson? Oder wen starten wir da? Das wäre meine Frage.
Ja, ich würde Myers nehmen.
Okay, ja, ich mag ja Harry, ne? Es ist ja, ich liebe Harry. Aber ich kann es auch nicht sagen. Ich weiß nicht, im letzten Spiel sah Harry besser aus als Myers. Das könnte sich halt jetzt am Wochenende schon wieder drehen. Also man kann ja nicht, im Fantasy-Football darf man nicht immer nur deskriptiv rangehen und gucken, was war am letzten Spieltag, sondern muss immer ein bisschen antizipieren und gucken, wie könnte es diese Woche sein. Das ist der größte Fehler, den meines Erachtens auch sehr viele Anfänger machen. Dementsprechend, ja, ich würde wahrscheinlich auch Myers aufstellen. Myers mit seinem Whopper komplett rasiert die letzten Wochen, von daher sehe ich das genauso. Ja. Aber
Was viele auch, also ein Fehler, den viele Anfänger auch machen, ist, dass sie sich über 11-Punkte-Spiele beschweren. Also ich habe so ein paar Posts gesehen zu Brandon Cooks. Der hat, glaube ich, in Half-PPA, glaube ich, 11 Punkte gemacht oder so. Ich glaube, in Full hat er, glaube ich, 13, 14 Punkte gemacht oder so. Da beschweren sich dann Leute über eine 11-Punkte-Vorstellung. Ne? Das kann ich halt nicht verstehen. Also es ist einfach nicht so, dass du halt einen Wide Receiver ausstellst und der dir 30 Punkte macht. Also du kannst nicht mit 30 Punkten rechnen bei einem Wide Receiver 2-3. Also da muss man auch irgendwie, glaube ich, mal die Erwartungen so ein bisschen zurückschrauben. Ne? Also 11 Punkte, 13, 14 Punkte sind gut in Fantasy. Ne?
Ja, genau so ist es. Hast du sonst noch Sitz?
Ja, ich hätte so, ja, Travis Fulgham, ne? Ist halt ein Problem. Also ich habe ja letzte
Obwohl
Folge
Wentz
gesagt...
starten willst.
Ja, ich habe ja letzte Folge gesagt, also wenn ich gegen die Seattle Seahawks, gegen wen dann sonst? Ja, also ist jetzt die letzte Chance für Travis Fulgham. Ich kann aber verstehen, wenn man sagt, ey, ist mir zu risky. Also wie gesagt, er hatte 12 Targets die letzten 2 Wochen und einfach 2 Catches daraus. Das ist natürlich das Quarterback-Play und ich würde auf Travis Fulgham ungerne bauen. Für mich wäre es halt, also ich persönlich würde ihn spielen, weil ich einfach sage, okay, ich vertraue ihm, ich glaube an ihn und das ist die letzte Chance. Wenn ich aber jetzt ein Do-or-Die-Spiel habe oder so, dann würde ich jeden verstehen, der sagt, okay, Travis Fulgham kann ich in diesem wichtigen Matchup nicht trauen. Für mich hat er immer noch Upside, aber da muss Carson Wentz halt jetzt mal die Kurve kriegen und ihn auch vernünftig anwerfen.
Ja, also ich... Wieder was ich komplett ähnlich sehe. Also wir sind heute wieder auf einer Wellenlänge, das freut mich doch.
Ach, in der 100. Folge haben wir ja Jubiläum, da muss knallen, ne?
Ist klar. Ja, ist so, ne? Also Travis Fulgham sehe ich auch vor allem natürlich aufgrund von Carson Wentz kritisch. Dann ist Jalen Reagor, der noch so ein bisschen mitmischt, der zwar keine Leistung, also keine Fantasy-Leistung zeigt, aber eben die Targets sieht und die Air sieht. Ja, Dallas Goedert ist wieder da. Zach Ertz soll ja auch wieder mitmischen, da weiß ich gerade gar nicht, ob der auch spielen wird. Also guckt auch mal, ob Zach Ertz spielen soll, weil das wäre natürlich auch noch ein Faktor. Aber ja, passt so, wie du sagst. Die apropos, wer spielen soll, ne? Die Jaguars haben DJ Shark und Chris Conley outgeruhlt.
Nee, echt?
Was machen wir
Also
damit?
die sind komplett offensichtlich im Tanking-Modus, ja?
Beide sind out. Wird das jetzt James Robinson Spiel oder Laviska Shenault?
Nee, also guck mal, Mike Lennon startet, ne? Was ja eh schon verwunderlich ist. Also wie gesagt,
wollen die Debatte jetzt, ich lasse es sein.
Also wie gesagt, also wenn es jetzt um die Playoffs gehen würde, ne, kannst du mir nicht erzählen, ja, dass ein Gardner Minshew nicht fit wäre, schon seit einer Woche, seit 2 Wochen oder so. Also er wäre 100% schon fit. Ja. Jetzt starten die einfach Mike fucking Glennon und deswegen war DJ Chark für mich auch schon jemand, obwohl Ward ausfällt auf Cleveland-Seite, war DJ Chark für mich auch schon eher so ein Sit. Klar, immer noch mit Boom-Potenzial, aber Mike Glennon startet einfach und jetzt ist Chark out, also ich würde Laviska Shenault auf gar keinen Fall aufstellen. Null Vertrauen. Ja, James Robinson ist halt eh schon halt ein Monster, ne? Also ich
ja,
James Robinson,
mega, natürlich, das wollte ich da hören.
Ich habe James Robinson auf Running Back 3. Also, was soll ich dir sagen?
Ja, also ich glaube, die kurzen Pässe auf Laviska Shenault kriegt sogar Mike Glennon hin, deswegen die Frage. Aber ja, an und für sich bin ich auch wieder bei dir. Dann können wir weitermachen mit den Titans. Unsere heiß geliebten Titans. Und bei den Titans, ihr habt eine Person aus unserer Dynasty bisher noch nicht gehört und bestimmt vermisst schon. Und jetzt kommt unser Dynasty, Daddy. Ja, unser Daddy sowieso, unser Papa, unser Dynasty, wie heißt es nochmal, der Downset Talk Bundesliga-Begründer quasi, Michael Klock.
Hier ist Michael Klock von der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Meine allerherzlichsten Glückwünsche zur 100. Folge Upside Fantasy. Ich bedanke mich auch bei euch dafür, dass ich ein kleiner Teil von Upside sein durfte und auch noch immer sein darf. Mein Start of the Week ist Jordan Reed, Tight End der San Francisco 49ers. Macht weiter so, ihr seid spitze.
Ja, und Mikey Boy, übrigens lustig, er hat seine Tondatei sogar selbst Mike genannt. Die Spitznamen, die man bei Upside kriegt, die greifen. Deswegen, Mikey ist natürlich 49er. Aber Jordan Reed ist für mich auch eine sichere Nummer. Also ist ja der Kittelersatz, von daher, warum nicht? Ich bin dabei.
Ja, klar. Also wenn man, ja, klar. Also, ja, ist mein Thailand 15. Also ich bin jetzt nicht aufgeregt und sage, wow, fuck, man, Jordan Reed, let's go. Ja, ja. Aber ja, er ist halt irgendwie ein Streaming-Thailand und ich schmeiß ihn halt rein. Also es ist halt irgendwie... Ich würde vielleicht bei dem Jacob Hollister vielleicht ein bisschen mehr Upside sehen, weil das Quarterback-Play besser ist, weißt du, und sie vielleicht mehr in Scoring-Position kommen. und ja, in Red Zone Attempts mehr haben und da vielleicht ihre Tight Ends suchen, also in dem Fall dann halt Wilson. Und das ist halt besser, als wenn das der Quarterback der 49ers macht mit Nick Mullins. Aber klar, Jordan Reed, wenn ihr ihn habt, einfach reinschmeißen und gucken, was passiert. Aber ja, legitime Option und Grüße an Michael, Bombentyp.
Ja, siehst du, da sind wir uns nochmal uneinig. Ich würde zum Beispiel Jordan Reed vor einem Hollister
sehen. Ich auch. Ich sag mir seit mehr Upside. Also ich habe Jordan Reed so, auf 15, okay, Hollister auf 22. Aber ich meine halt nur so. Also es ist halt.
Okay. Ja, okay, dann habe ich das falsch verstanden, aber ja, dann sind wir doch wieder einer Meinung. Ist doch auch schön. Und ja, ich habe schon gesagt, Taki hat ja für jede seiner Positionen einen Spieler genannt. Deswegen kommt jetzt zum Abschluss nochmal Taki.
Auf Tight End hatte ich die Auswahl zwischen Darren Waller, Drew Sample, Harrison Bryant und Robert Tonyan. Da entscheide ich mich auch, gehe ich quasi mit dem Quarterback wieder mit. Darren Waller, auch gegen Atlanta, auch ein sehr ansprechendes Matchup. Und auch hier fällt wiederum raus Andrews, weil er bereits am Freitag früh spielt gegen Pittsburgh.
Ja, ich glaube, dazu muss man gar nicht viel sagen. Ne? Taki ist natürlich von seinem Kader ausgegangen, aber Darren Waller natürlich, also.
Ja, ist mein Tight End 2.
Klares Ding, genau. Darren Waller, die Target-Maschine bei Las Vegas und let's go. Ja. Ja, ansonsten startet den ihr gerade kriegen könnt. Und dementsprechend können wir weitermachen.
Ja, aber wie krass die, wie emotional die werden, ne? Also sogar unser Champion, der Landau Rams, sogar der hat ja emotionale Worte gefunden, ne? Der ist ja auch so ein, eher so in deine Richtung. Und echt, wirklich herzerwärmend, ey. Was ist das für geile Einspieler? Ich habe gedacht, ja, die sagen einfach nur so, ja, hi, so und so, ich will das und das. Und jeder mit so lieben Worten, mega.
Ja, Raphael, also ich habe damals auf jeden Fall die richtige Dynasty gefunden, nachdem ihr mich aufgenommen habt und ich hatte irgendwie eine Prüfung, was meine Franchise angeht, durchlaufen musste, keine Ahnung.
Ja. Also das war ein hartes Nachrückverfahren bei uns. Ich habe ja einige Leute gekickt aus unserer Dynasty, also ich war da ja ganz hart, hab da hart durchgegriffen. Du warst einer von den Nachrückern, da war dann noch die Frage, welche Franchise bist du? Und dann hast du Cardinals gesagt und die hatten wir noch nicht, weil wir haben ja 12 Spieler bei uns und jeder gehört einer anderen Franchise an. Und ja, dann war das Ding gerissen. Dann warst du es und im Nachhinein natürlich goldrichtig, ne?
Ach, Raphael, schön.
Oh, das war sogar nett jetzt, ne? Krass.
Geil. Ja, mega, dass ich das mal höre. Ja, sehr schön. Dann war's das, oder? Ich würde sagen, die letzte Rubrik ist Christians Kurzkicker der Woche. Und vielen Dank nochmal an alle 10 Leute von unserer Dynasty, die hier die Nachrichten reingestellt haben. Stellvertretend, wie schon gesagt, ne, für die gesamte Community. Also wir feiern nicht nur unsere Dynasty, sondern auch die gesamte Community. 100. Folge. Wir haben Bock, weiter mit euch noch mehrere 100 mehr zu machen. Also ja, bleibt dabei und wirklich geil. Ja, damit, wie gesagt, Christians Codekicker der Woche. Und ich habe 2 Spieler diese Woche zur 100. Folge. Dachte ich, muss das jetzt mal sein. Ich habe nämlich einen Floor-Kicker. Und ein
geil.
Und ein Upside-Kicker. Und der Floor-Kicker ist Tyler Bass von Buffalo. Die spielen bei den Los Angeles Chargers. Ich glaube, da wird es ein High-Scoring-Game. Da kriegt er zumindest mal viele Extra-Points. Und wenn es das nicht wird, dann eben viele Field-Goals. Ich glaube, das ist eine sehr einfache Entscheidung. Also guter Floor-Kicker. Und dann habe ich noch einen Upside-Kicker. Und das ist Nick Folk von den New England Patriots bei den Arizona Cardinals. Da wird es ein High-Scoring-Game, ein geringer Spread. Die New England Patriots haben eine scheiß Red Zone Offense, eine kotige, eine gute Red Zone Defense haben dafür die Cardinals. Also ich glaube, da ist massig Upside für viele Field Goals vorhanden. Deswegen Nick Folk, mein Upside-Kicker, Tyler Bass, Christians Floor-Kicker der Woche, Christians Cookie der Woche, Tyler Bass und Nick Folk. Ha, schön. Damit sind wir am Ende. Noch irgendwelche Grüße an unsere Dynasty und die gesamte Community, Raphael?
Ja, definitiv. Mega. Also wirklich haben mich sehr gefreut. Geile Nachrichten. Und ich kann das ganze Lob auch nur an euch zurückgeben, also wie ihr uns unterstützt habt und immer noch unterstützt, ist einfach, ja, wie gesagt, menschlich halt schon krass, ne, muss man schon mal auch hervorheben, dass es einfach, ja, wie man da so nett sein kann seit 2 Jahren, ist schon echt, ich habe in meinem Leben schon andere Sachen erlebt, sagen wir mal so. Und dass dann so 10 Leute in unserer Dynasty halt uns so pushen. Ja, ist schon bemerkenswert. Vielen Dank dafür. Und ansonsten, ja, Community ist eh geil. Wie gesagt, Sonntag einschalten bei Twitch. Da gibt's wieder einiges Neues. Wir haben ja so ein neues Layout und wir haben so ein paar neue Möglichkeiten. Wenn ihr Amazon Prime habt zum Beispiel, könnt ihr umsonst subben. Und das würde uns unterstützen. Also kommt mal dazu, guckt euch das mal an. Vielleicht gefällt's euch. Und ja, bis Sonntag von meiner Seite.
Genau, bis Sonntag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.